Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des FFM 365 Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Nach einer langen Durststrecke haben wir uns endlich wieder hier eingefunden in der ominösen Zentrale für unseren Podcast. Und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich den Jürgen.
Der hier.
Moin.
Das Jürgen, würde er jetzt sagen.
Das Jürgen. Den Lukas. Aber nicht hauen. Der erste Gang. Schon live, der Dachs jetzt. Man merkt ja schon, was getrunken. Und natürlich die einzigartige Eri.
Hallo. Und natürlich den Schmuck-Eremiten, den Marvin.
Den Schmuck.
Ja, den Schmuck-Eremiten. Hallo. So, eine Frage. Irgendwie geht's dir?
Gut.
Das ist schön. Ich habe jetzt auch mehr gehofft. Lukas, wie geht's dir?
Gut.
Okay, ich merke schon, es läuft dir sehr gut an.
Nein, keine geschlossene Frage.
Geht's dir denn gut? Wie läuft's bei dir?
Bestens.
Sehr gut, ich merke schon.
Wie geht's denn dir?
Ja, viel zu tun, ne? Aber grundsätzlich ganz gut. Aber wenn wir uns jetzt hier in Sachen Frankfurt so ein bisschen beschäftigen, muss ich sagen, mäßig. Am Montag hat mich das ein bisschen bedrückt. Ist jetzt wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ist es schon länger her. Da war die Bandbreite hier in Frankfurt. Der ein oder andere mag diese komische Band kennen. Und zwar ist es so eine, ja, der Jürgen guckt komisch, das ist zu Recht, muss der eigentlich auch nicht kennen, aber so eine antisemitische Band, so typische Querfrontband.
Die kommen aus Dings, aus Neuschwabenland, oder?
Die hoffentlich kommen aus Neuschwabenland. Ich glaube eher, dass die, also keine Ahnung, ich glaube so Nordrhein-Westfalen oder so, sind aber meistens in Berlin. Und die haben das natürlich nicht vorher angekündigt, sonst wäre bestimmt irgendwas los gewesen. Waren dann irgendwann einfach so ab 18, 19 Uhr standen sie vor dem Primark, haben dann ihre verschwörungstheoretischen Manifeste in Rap-Form vorgelesen. Ganz gruselig war das. Da ging es dann unter anderem, natürlich waren wieder die Rothschilds ein großes Thema und so weiter und so fort. Also das, du merkst halt, ganz, ganz schwierig. Ich fand es halt schade, dass sie angekündigt haben, sonst wäre eine breite Opposition gewesen, so war halt keiner da. Bis auf irgendwie so 100 Leute, ich bin mal hingegangen, habe mir das mal angeguckt, ne? Bis auf 100 Leute, die dann teilweise auch geklatscht haben. Ne? Und die Polizei hat natürlich auch nichts gemacht, trotz der Tatsache, dass es wirklich eigentlich schon fast Volksfeldtitel da
war. Sie waren aber alle beschäftigt, online gegen Xavier Naidoo zu hetzen.
Ja, wahrscheinlich.
Ging nicht, ja? Konnte man nicht online kämpfen. Das.
Ja, aber es muss echt sein, das hat mich krass genervt. Also ich war dann unten und habe dann gesehen, okay, 3-4 Leute im Bekanntenkreis waren dann noch da. Scheiße, vielleicht soll ich mal den Ton ausmachen. Ja, wir sind heute sehr professionell. Aber wie gesagt, ja. Weil das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen gestört, weil normalerweise haben die in Frankfurt nichts zu melden.
Da muss ich sagen, persönlich, wir haben das gar nicht so mitbekommen, weil wir sind ja bei sowas auch immer recht schnell zu mobilisieren. Aber ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das hast du uns jetzt auch nicht so erzählt.
Das habe ich nur mitbekommen. Montags um 18:30 habe ich bei Twitter gelesen. Und dann um 19:45 bin ich runtergelaufen. Twitter ist so eine soziale Plattform, mit der man sich unterhalten kann. Beziehungsweise eigentlich sollte man sich nicht unterhalten, strengstens verboten. Eigentlich geht es eher darum.
Wer hat denn Zeit für diesen Blödsinn?
Twitter, keine Ahnung.
Der Marvin.
Tiere, die im Grüngürtel an der Konsti und so leben, die haben dafür Zeit.
Ja. Also wir nutzen ja nur Facebook bei uns. WhatsApp meine ich.
Ich nutze WhatsApp und Google.
Ja. Google Plus, genau. Da ist man unter sich, ja.
Ja, vielleicht.
Das ist nicht, dass es alles öffentlich ist, obwohl Google ist ja auch schon so ganz komisch.
Ich mache aber auch nur Vereins. Vereins mache ich auch noch manchmal.
Ich habe das ja im Spiegel.
Wie heißt das?
Vereins. Vereins, das sind diese kleinen Videos.
Wein.
Wein, ja.
Ach so, ja.
Ja, siehst
du. Okay, aber mal wieder jetzt ernsthaft, ne? Also, Stichwort Musik.
Ja.
Wir sind ja alle hier so mehr oder weniger auch Musikfans.
Ja, durchaus. Aber es ist ein bisschen schwierig momentan, ne?
Ja, so die Frankfurter Musiklandschaft oder so überhaupt schon Locations, wo man sich Musik jetzt auch nicht unbedingt nur, also für mich ist das immer so ein Unterschied. So, gestern waren wir hier in einer kleinen Bar und da hat uns jemand erzählt, dass irgendwie Billy Joe nächstes Jahr nach Frankfurt kommt, in die Commerzbank Arena im September wohl. Krass. Riesensache. Ich glaube, Billy Joel guckt man sich dann halt auch im Zweifelsfall an, egal wo er auftritt.
Ja.
Aber so Locations, wo man einfach mal auf gut Glück vielleicht auch hingeht, sowas, was man nicht so kennt,
schwierig.
Das ist schwierig. Da gibt es auf jeden Fall Orte, die da eine wesentlich lebendigere Szene haben und vielleicht auch ein breiteres Spektrum an Locations. Wir waren letztes Jahr, ich glaube, ihr auch, bei Nick Cave in Offenbach.
Mega.
Nach Frankfurt ist der gar nicht gekommen. Ich glaube, ich war auch ganz froh, weil die Location nicht super war, aber wenigstens eine Mischung aus okay und bezahlbar. Während das in Frankfurt oft so eine Sache ist, dass dann es auch schnell hochpreisig wird. Das finde ich immer so eine Sache. So Jahrhunderthalle-Festhalle oder so ist ja dann schnell in so einem Spektrum an die 100 Euro bei großen Acts. Und ja, das ist mir dann persönlich auch schon, na, für wenige Künstler das einfach wert. Ne?
Wie absurd das eigentlich ist, ne? Wenn du dir nämlich überlegst, in der Stadthalle, wo wir dann in Offenbach waren, die war ja, sah ja von außen aus wie so eine Kack-Sporthalle. Ja. Ne? Das war fürchterlich.
Die auch von innen so.
Ja, aber sie haben es gut gemacht, damit dieses Feeling trotzdem rüberkam. Krass. Also ich muss sagen, an dem Abend, das ging gut ab. Ja,
ja, vor allem, was ich da interessant fand, war, der war ja an der Längsseite von der Halle, weil ja die
Bühne
der
Auftritt.
Ja, genau. Aber ich meine, bei vielen Locations ist es ja an der Querseite. Richtig. Das heißt, du bist weiter hinten, ganz weit weg. Und so waren eigentlich alle Leute relativ nah so an ihm dran. Und das fand ich schon ganz spannend. Aber so Frankfurter Stadthalle haben wir ja gar nicht in dem Sinne.
Ja, ist natürlich.
Und ich meine, ich war in der Festhalle bei den Chili Peppers und ich muss sagen, das war eine furchtbare Location für so ein Konzert und auch sehr teuer. Es war 100 Euro damals, schon ein paar Jahre her. Knapp 100 Euro, ja. Und das würde ich halt, wie gesagt, für wenige Acts mir heute geben. Und dann die kleineren Locations, also das haben wir so ganz klein, fällt mir jetzt spontan das Bett ein, was ich ganz gern mag, aber das sind ja wirklich ganz kleine Sachen dann oft. Da würde ich, glaube ich, auch spontan unbewusst.
Die Brotfabrik ist halt auch also schön für kleine Konzerte. Und ich meine, wir haben da schon recht schöne, die sind halt selten. Also ich finde, da ist viel so Zeug dabei, was mich zumindest nicht interessiert, musikalisch. Ja. Aber einmal im Quartal haben die halt auch echt gute Sachen da. Und da haben wir schon echt schöne Konzerte eigentlich erlebt. Und das Schöne in der Brotfabrik ist, dass das ja quasi wohnzimmermäßig ist. Das ist so klein. Ja. Das finde ich total charmant.
Aber du hast es selber gesagt, ich glaube, das ist keine Location, wo wir einfach sagen wollen, hey, guck mal, heute in der Brotfabrik ist ein Konzert, da geht man hin.
Halt
heute Abend ist ein Konzert der Baschka, hat man nie was davon gehört, gehe ich mal hin. In der Neuen war ich jetzt noch nicht, habe aber nicht so Positives gehört, weil die den Fokus anscheinend mehr so auf Partys legen, als auf wirklich diese Konzerte.
Oder auf Wrestling. Ja, das war echt.
Ja, aber eher so auf so, ich sag mal, Entertainment und nicht streng genommen jetzt Konzerte. Und dann wird es halt auch schon relativ dünn. Also Nachtleben gibt es noch.
Das Bett hat ja auch immer gute Sachen.
Ich habe schon gesagt, Bett wäre so eine Location.
Aber jetzt mal Nachtleben, du sprichst es an. Ich war jetzt vergangenen Dienstag das erste Mal da. Das allererste Mal. Und ich muss echt sagen, es war mega gut. Es war keine Musik, es war keine Band. Ich war bei einem Podcast, also bei einem Podcast vom Art, was jetzt dann auf die Bühne gebracht wurde. Es war Radio Nukula. Okay. Unter anderem mit Max Nachtsheim, der eine oder andere mag ihn kennen, und bei Twitter heißt er Rockstar und hat auch schon mal ein paar Hip-Hop-Dinger gemacht und so weiter und so fort. Also ich kenne diesen Podcast nur so mal ein bisschen, mir zwei, drei Sachen angehört, aber war jetzt kein Fan, ein Kumpel von mir hat Karten gehabt, ich bin mitgegangen. Aber die Location da unten hatte was. Dieses Nachtleben da unten ist gar nicht so verkehrt. Und ich habe darüber nachgedacht, ich meine, es gibt ja den einen oder anderen hier am Tisch, der irgendwie hauptberuflich, nein, nebenberuflich dann mal bei Boot da irgendwas macht. Die beim Motor-Location, also so eine Alternativ-Location, das ist auch ganz geil da unten.
Ja, vor allem mal geil zentral halt.
Auf jeden Fall mega zentral. Also das hat mir eigentlich wirklich gut gefallen. Aber da kannst du halt auch echt nur, was weiß ich, 150 Leute maximal da reinbringen. Ne? Viel mehr geht da halt nicht. Ne? Gut, aber das ist halt wirklich so ein Punkt. Das muss man sagen. Der Jürgen, der war schon noch nicht so oft auf Konzerten. Ne? Bist du nicht so der Konzertmensch?
Nicht mehr.
Nee?
Früher öfter, ja.
Okay.
Aber in letzter Zeit nicht mehr so.
Na gut, Cher kommt auch nicht mehr nach Frankfurt.
Ja.
Ja, gut, das ist so wahr, ne? Oder das kriegt ja nicht mal so.
Ja, früher war ich öfter in der Batschka, als ich da vorne war.
Was hast du dir da reingepfiffen für Musik?
Oh, alles Mögliche.
Ja, Sehenstrip, ich will es halt. Jetzt sind wir nicht zensiert, kleinst.
Habe ich schon verdrängt, ey.
Ja, das ist so eine Scheiße.
Die Bates waren das, glaube ich, damals. Die Bates, ja, damals. Bevor der Sänger da irgendwie Selbstmord gemacht hat.
Ja.
Dann war da irgendwie, glaube ich, mal Johnny Clegg und Savuka, so eine Band aus Südafrika.
Mhm.
Dann Boubacar Traoré ist ein Musiker aus Mali.
Okay.
Der war dann war mal in der Brotfabrik früher mal Rokia Traoré, auch aus Mali.
Okay.
Mhm.
War nicht schlecht, oder?
War super, aber ja. Auch lange nicht mehr. Wir haben, wie gesagt,
keine Zeit?
Weil wir als wir eine Eltern haben, wir haben früher selber Events organisiert.
Okay.
Und dann haben wir, da war ich auch mal dabei, deswegen bin ich da ein bisschen abgehärtet und brauche das nicht mehr so, diese Massenbespaßung. Also mir sind noch so viele Menschen.
Okay.
Außerdem bin ich, wenn du selber Musik machst, also ich spiele ja selber auch Gitarre, so, und dann hast du so ein bestimmtes, es gibt viele Leute, die das anders sehen. Habe ich mir schon mal öfter mal eine Rolle gehabt. Deswegen, aber wenn du selber Musik machst, dann hast du bestimmte Erwartungshaltung an die Musik. Ja. Wenn die dann live anders klingt oder beschissen klingt, dann ist es irgendwie negativ. So.
Mhm. Aber, also wir hatten ja auch schon Konzerte hier, auch wenn das wenige waren und irgendwie kleiner, aber das fand ich halt ganz nett, weil das ist so ein bisschen so unter dem Radar, so Singer-Songwriter eher, die im Zweifelsfall so ein bisschen Gitarre in die Hand und spielen ja los. Und das finde ich halt immer charmant. Das klingt zwar dann auch vielleicht nicht so, wie man das erwartet, aber durch die Atmosphäre und dieses so durch diese Wohnzimmer-Atmosphäre, die man da hat, war das eigentlich immer sehr, sehr schön. Und wir haben ja da schon unterschiedlichste Sachen gehabt. Mhm. Und also das finde ich halt immer charmant. Und das ist so ein bisschen was, ich kenne das, habe lange in England gelebt, da ist es einfach so, du gehst irgendwo in eine Bar und dann wird halt irgendjemand spontan auftreten. Und ja, das ist halt so, und das können auch ganz berühmte Leute sein, nur das weiß halt keiner.
Jetzt, wo du gerade das Stichwort cool. Bar sagst, wir wollten noch mal zusammen in diese in diesen Irish Pub, glaube ich, gehen. Oder hier, ja. hier wollten wir noch mal dieses Pub-Quiz machen oder so, ne?
Oh, ja, das hat zwar mit Musik nichts zu tun, nee. Aber das wollten wir machen. Aber
das wär cool, weil das ist nämlich cool, das ist also Entertainment. Also es geht wirklich nur, wenn du die Musik hörst, dann willst du die Musik auch richtig genießen können.
Aber ich war zum Beispiel mal in London in einer Bar mit Freunden und auf einmal ist der Oasis aufgetreten.
Ach was, nein.
Und das wusste halt keiner. Das war so, die hatten so eine Anmeldung von, keine Ahnung, Bob and irgendwas oder irgendeinem total bescheuerten
Namen. Waren die schon populär zu
der Zeit? Die waren riesen populär. Geil. Aber das war wohl so eine Kneipe, wo die irgendwann mal, als sie noch keiner kannte, bevor die als Band sich formiert hatten, sind die halt da irgendwie aufgetreten und da wollte die auch keiner irgendwie, also kein Label wollte die haben. Ja. Und dann war ich halt in dieser Bar mit so Freunden, die mich dahin eingeladen haben und ich dachte so, was ist das jetzt hier und jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine so schrottige Band, die hier irgendwas rumklimpert und ich wollte einfach meine Ruhe haben und ein Bierchen trinken und dann treten die auf und denkst du so, mit so einem ganz komischen Lied, was ich noch nie gehört hatte und dann so, irgendwie die Stimme und dann auf einmal fangen alle Leute an zu schreien und du denkst, was ist denn das? Und dann war das Oasis und das war halt richtig cool. Und genauso wie, ich habe in Oxford studiert und dann habe ich festgestellt, dass meine Nachbarn Radiohead waren, ja. Ah, und dann hörst du die halt so a cappella im Wohnzimmer, wahrscheinlich in der Unterhose, ja, ja, so irgendwie was runterschrallen. Und dann denkst du, die sind ganz schön nah dran am Original. Und dann sagt dir anderthalb Jahre später, sagt dir irgendwie, du weißt schon, neben wem du wohnst. Ich so, pff. Weil es so Bands sind, wo ich jetzt auch nicht gut bin, irgendwie die Gesichter mir zu merken, ja, oder so. Und du denkst ja schon, die Stimme, ja, das ist gut dran. Aber es gibt ja gute so Imitatoren, also das ist schon sehr lustig. Aber zurück nach Frankfurt, würde ich sagen.
Aber trotzdem ein guter Punkt. Ich meine, du hast jetzt Oasis angesprochen, weil ich glaube, Noel Gallagher war ich ja auch in Offenbach. Mhm. Weil ich in Offenbach heute gar nicht nach Frankfurt gekommen ist. Ne? Und da hast du den Punkt wieder angesprochen. Du siehst, ihr habt hier mal kleine Konzerte gemacht. Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Kleine Konzerte in Frankfurt mittlerweile. Und es gibt immer weniger. Ich meine, Ponyhof kannst du noch machen, ist aber auch
klar. Was ist denn aus der Art Bar eigentlich geworden? Weil da war ein Konzert. Die war ja irgendwie dann geschlossen, dann hat sie doch wieder aufgemacht. Und ich weiß gar nicht, was der aktuelle Status ist, aber das war für so kleinere Acts halt auch eine nette Sache. Aber das stimmt schon.
Ja, das ist echt ein Problem. Und wenn ich dann jetzt sehe, dass dann so, weil ja doch viel handgemachte Musik immer noch in Frankfurt stattfindet, ja, ja. Ungeachtet der Tatsache, dass das oft kritisiert wird und oft gesagt wird, dass es nicht der Fall ist, findet schon ein bisschen was statt. Genau. Es gibt schon noch was, und da habe ich letztens gesehen, dass zum Beispiel bei diesem Jovaro, bei diesem Eisladen, Joghurt-Eisladen, da gibt es mittlerweile auch öfter mal kleine Musiker, die dann hier ihre Stückchen präsentieren.
Ja,
ja, ja, ja, ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch einfach ein Problem, dass die Locations, die sich tendenziell dafür auch anbieten würden, dass es halt nicht so bekannt ist. Irgendwie sind wir da, obwohl wir doch so eine relativ kompakte Stadt sind, nicht so gut vernetzt, weil wir würden auch, also wir haben ja auch schon rumgefragt, so aus den so kleinere Bands, unbekanntere Bands oder Leute, die es vielleicht auch nur nebenher machen, aber vielleicht auch da einfach Lust haben, ein Konzert zu geben, würden wir uns ja auch anbieten. Und bei uns ist es halt relativ unkompliziert, muss halt, wenn man spezielles Equipment braucht, das halt auch mitbringen. Ja. Aber das ist irgendwie so nicht so richtig nach außen sichtbar, glaube ich. Also wenn man nicht zufällig Leute kennt und dann kommt man ins Gespräch, ist das eine sehr schwere Sache. Und ich meine, einen unserer ersten Konzerte, das kam zustande, weil dann eine spontane Absage vom Club Voltaire kam und man verzweifelt jemanden suchte, der einsprang. Ja, und das haben wir halt gemacht und seitdem hat sich das etabliert. Jetzt schon zweimal, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Also von daher ist das wahrscheinlich einfach so eine, ja, Musik, keine Ahnung, Konzert-Location-Vernetzungssache. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand irgendwo anfragt und dann sagt man, okay, wir sind nicht einig geworden, dass man jemanden vielleicht 2, 3 Vorschläge in die Hand gibt und sagt, frag mal da an, weil die machen kleinere Sachen, die sind günstiger oder so. Aber das findet, glaube ich, nicht so richtig statt. Und
das kann gut sein.
Dass da ja auch irgendwie was gefunden
wurde. Naja, gut, ja, der Meingold, der gute Marius, den kennen wir ja auch. Ja, der hat ja dann mal einen Post veröffentlicht, der ist ja dann auch ein bisschen durch die Decke gegangen im Frankfurter Bereich. Der hat ja genau das auch kritisiert mit der mangelnden Vernetzung, mit den ganzen, dass ja sogar auch schon einige Bands dann weggegangen sind aus Frankfurt, weil sie halt nicht die Möglichkeiten gesehen haben, für sich da aktiv zu werden. Jürgen, du hast darauf geantwortet, das weiß ich noch, aber ich glaube, du hast dich nie auf den musikalischen Bereich bezogen, sondern hast andere Punkte angesprochen damals. Ne? Weißt du, kannst du dich noch an den
Artikel erinnern? Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern.
Ja,
aber war ich auch ein guter Artikel.
Ja, grundsätzlich schon.
Gut, ja.
Aber ich meine, ich merke schon, und das siehst du, es gibt halt einen gewissen Nachholbedarf hier in Frankfurt. Ne?
Ich sehe schon unsere FM365-Seite, da wird demnächst noch zu den anderen Listen, die wir schon angesprochen und uns vorgenommen haben, wird noch eine potenzielle Locations für auch mal kleinere Konzerte, wo vielleicht auch kein Geld dahinter steht, sondern wo jemand einfach mal Lust hat, seine musikalische Fähigkeit. Vielleicht will der Jürgen ja auch irgendwann mal mit seiner Gitarre.
Ich habe eine bessere Idee. Wir machen dieses Pub-Quiz und dazu machen wir anstatt der Gewinner muss dann was vorsingen.
Oh mein Gott.
Oder beim Wichteln. Wir müssen uns gegenseitig was vorsingen. Das wäre auch mal schön.
Ihr erinnert euch vielleicht noch. Ich will jetzt nicht auf diesem Thema zusammen rumreiten, aber es gab ja auch beim Montag, gab es immer in der Pause, gab es ja öfter diese Band-Geschichte. Ne? Wir hatten das beim letzten Mal, keine Ahnung, das irgendwann 2014, da ist die Sache uns jetzt wieder in den Rücken gefallen, mehr oder weniger, weil wir jetzt irgendwie, die Brotfabrik musste jetzt eine Nachzahlung
fucking GEMA.
Wegen der GEMA. Und das ist natürlich auch kacke, wenn du jetzt eigentlich so ein gemeinnütziges Ding hast, wir nehmen ja kein Geld ein, ne? Und die meldet es aber an, weil die 3 Lieder gesungen hat. Ne?
Ja, nein, wir nehmen zwar kein Geld dafür, aber es werden Getränke verkauft und das Ding hat einen kommerziellen Charakter.
Ja. Aber da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie man sowas umgehen kann, und das ist auch eine Frage von ein bisschen Erfahrung. Ja? Also ich meine, das im Rahmen vom Webmontag, da findet man bestimmt eine vernünftige Lösung auch, weil es ist ja auch nicht so, dass die Leute zum Beispiel sich da nicht beteiligen würden an den Kosten, die durch den Auftritt einer Band entstehen. Das muss man nur vernünftig bewerkstelligen, und das ist natürlich bei so einer Gruppe von ehrenamtlich Tätigen einfach eine Frage von, welche Erfahrung bringen die da auch mit. Und,
ja, das stimmt,
ja. Die hätten das gar nicht mehr auf dem Plan, dass das irgendwie was kosten würde.
Genau, eben, und da hätte auch die Brotfabrik vielleicht das ahnen können, und dann hätte man das, aber das ist ja jetzt also egal, und ich glaube, in dem Format war es auch aus meiner Erfahrung relativ schwierig, weil du hast so 2 unterschiedliche Themen. Auf der einen Seite hast du Vorträge, dann willst du eine Pause zum Networking machen, auf der anderen Seite läuft eine super Band, und dann ist man immer so hin und her gerissen, und für mich persönlich war das immer ein bisschen viel an einem Abend einfach.
Ich fand das auch nicht optimal, weil allein war es so, du hast eine gute Band, ja? Und dann gehst du trotzdem raus und du fühlst dich irgendwie scheiße, dass du rausgehst, aber andererseits willst du immer ein bisschen
mitschauen. Oder man muss halt ganz klar auch solche Sachen eben so vermarkten, dass man sagt, wir spielen halt zum Beispiel nur GEMA-freie Sachen und sind davon unabhängig, aber genau, also ich glaube, das war in dem Sinne sowieso ein bisschen unglückliche Konstellation von allem, aber grundsätzlich finde ich schon, also ich habe es eben schon erwähnt, ich habe lange in England gelebt, und da war es einfach so, oder auch immer noch, wenn ich jetzt in Manchester bin, das ist ja eine sehr lebendige Musikszene, Liverpool, Manchester, die Heimat der Beatles und so, wo man einfach in irgendeine Kneipe geht, ich sage wirklich eine Kneipe im Pub, und dann tritt da irgendeine Band auf, und wahrscheinlich sind die 5 Jahre später, manchmal sind die 5 Jahre später irgendwie weltberühmt, also das kommt durchaus vor. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass das hier so stattgefunden hätte, aber was ich interessant fand war, wir hatten irgendwie dieses Jahr mal mit jemandem vom Organisatoren vom Stoffel gesprochen, der uns erzählte, dass es gar nicht so lange her ist, dass in Frankfurt relativ viele so Open-Air-Konzerte stattgefunden haben, im Grüneburg-Park, im Güntersburg-Park und so, die auch kostenlos waren, weil die Stadt das irgendwie gesponsert hat, so aus ihrem Kulturbudget vermutlich, wo man dann hin ist, und den Namen, die er nannte, waren halt, wir fallen jetzt nicht mehr alle ein, aber die waren halt schon große Namen, also die man kennt, und das ist eine Geschmackssache natürlich, aber so wo Kultur halt im öffentlichen Raum in Form von Musik eben einfach verfügbar war, und das wäre mir jetzt nicht so bekannt. Also Stoffel macht ja nach wie vor auch Musik teilweise, aber so im größeren Rahmen, also ich weiß nicht, ob ihr da was mitbekommen habt, aber ich
muss sagen, Stoffel und Musik habe ich im letzten Jahr auch komplett vernachlässigt. Also ich glaube, ich war ja auch ein paar Mal zwar da, aber ich habe auch nie aktiv auf die Musik gehört. Das lief dann halt so nebenbei. Und es waren aber auch, glaube ich, ich habe ja das Programm durchaus durchgeguckt, waren aber keine Bands, wo ich gesagt habe, okay, ach guck mal hier, den hast du schon mal gehört oder so, das muss ja kein großer sein, aber von dem hast du schon mal was vernommen. Ne?
Ja.
War jetzt auch nicht dabei im
Endeffekt. Ja, okay, aber das ist ja jetzt kein Argument. Also ich meine, es gibt ja auch Bands, die man nicht kennt, die man durchaus kennenlernen kann, klar, die auch cool sind. So, ja. Ich meine, beim Stoffel spielen aber ich sehr nette Bands. Also ich hatte da schon wirklich sehr, sehr gute Musik gehört, auch von Leuten. Also ich glaube, ich habe noch nie da jemand gespielt, den ich schon vorher kannte.
Okay.
Und schon durchaus gute Leute, also so, die mir gefallen haben, was ja immer Geschmackssache ist.
Natürlich. Fällt dir was ein außerhalb des Stoffels? So, wo es wirklich so, ich sag mal, niedrigschwellig auch ist, sich das anzuhören, weil das kostet halt nichts, du sitzt dann in dem Park, das ist ganz entspannt, aber so ich meine, du kaufst dir jetzt auch keine Konzertkarte für 30, 40 Euro, wenn du nicht weißt, wer das ist.
Ja, ja, nee, wir haben halt in Frankfurt halt keine so, wie soll ich sagen, Festivalkultur.
Ja, also da gibt es wahrscheinlich ein paar Sachen. So, ne, wo einfach jeder mal auftritt.
Tja, die gab es früher mal. Ja. Ne? Ich meine, Sound of Frankfurt gab es ja ganz früher immer. Das hat ja auch der Marius angesprochen. Und das ist auch ein Thema. Darüber haben wir privat auch schon öfter mal diskutiert. Das war natürlich eine interessante Angelegenheit, auch wenn ich das jetzt nur so, ich war selber nicht hier, ich habe das aber so mitbekommen, das war eine große Sache. Da wurde auch, wo ich herkomme, großartig drüber gesprochen. Ne? Also schon eine feine Angelegenheit, schade, dass das heute in diesem Rahmen einfach nicht mehr gibt. Das muss man schon sagen, ne? Das ist schon sehr ärgerlich. Aber
also alle, die es hören und sich angesprochen fühlen, ich würde euch motivieren, sowas mal wieder zu versuchen, weil ich glaube, das Interesse und der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, es ist auch machbar in Kollaboration mit verschiedenen Leuten, aber es gibt es halt einfach nicht momentan. Ne?
Nee. Es ist halt echt Mangelware und gerade im musikalischen Bereich ist es halt auch schade, gerade für junge Breakout-Künstler dann irgendwie sich zeigen zu können, ist immer schwieriger. Aber ich meine, du hast jetzt schon ein paar Alternativen artikuliert, aber man muss halt weiterkommen.
Aber Stichwort Musiker.
Oh Gott, es gibt ja auch die schlimme Sorte der Musiker, ohne jetzt irgendwann hier national treten zu wollen.
Redet ihr jetzt über die Straßenmusiker auf der Berger Straße?
Ja,
auch überall. Neuerdings auch in der U-Bahn, ne? Wie wir festgestellt haben.
Das war so nur so Berlin-mäßig.
Ja.
Echt?
Also, mit dem Akkordeon einmal durch die U-Bahn.
Und dann irgendwie so
lautstark mit Pappbecher und du denkst nur, oh Gott, hoffentlich steigt der gleich aus. Wenn nicht, steige ich gleich aus.
Occupy all empty space.
Genau. Yes.
Ach, auch akustisch.
Ja, aber Straßenmusiker ist ja ein interessantes Thema, weil da finde ich es immer sehr interessant, so bevor wir jetzt auch ein Gewerbe hatten, in einer Straße, die halt doch hochfrequentiert ist von Publikum und Straßenmusikern, fand ich das immer so, das ist ganz nett, hat sowas von Montmartre in Paris, du läufst da so vorbei und das ist vielleicht nicht unbedingt gut, aber irgendwie stellt sich da so ein romantisches Gefühl von so einem Stadtflair ein. Ja?
Für 3 Minuten.
Ja, wenn überhaupt, du bist dann ja relativ viel weg. Ich meine, ich kenne das aus London, da sind die primär in den U-Bahn-Stationen zu finden, unterirdisch irgendwo im doppelten Sinne, manchmal auch ganz gut. Ja. Aber du läufst halt kurz vorbei, das ist ganz nett und wenn du gerade irgendwie ein paar Münzen in der Tasche hast, schmeißt du die auch rein. Aber seit wir das halt als Dauerbeschallung vor der Tür haben, merkt man auch sehr schnell, was das bei Menschen auslöst, die das nicht nur ganz kurz mal hören oder vielleicht gerade in den 10 Minuten, wo sie einen Kaffee trinken, ganz entspannt, sondern die wirklich dabei arbeiten müssen, leben oder so. Und wie auch die Qualität variiert. Also ich habe ein Repertoire von genau einem Lied und das kann ich nicht richtig, bis hin zu ich spiele hier wirklich irgendwelche Meisterwerke hoch und runter, ist ja alles dabei. Und
ich glaube, wenn du Straßenmusiker hören möchtest, die gut sind in Frankfurt, dann musst du in die B-Ebene der Hauptwache gehen. Da gibt es manchmal Geigenspieler, die gut sind, die wirklich gut spielen können.
Wir haben ab und an hier auch, wir haben einen Geigenspieler, der ist fantastisch. Wir haben auch...
aber auf der Zahl kann man sagen, ist auch die Qualität wesentlich höher als hier. Also hier, weiß ich nicht.
In Bornheim brauchst du ja nur ein schlechtes Gewissen machen, den Leuten.
Aber wirklich auf der Zahl, da spielen auch mal, also da habe ich schon Leute gesehen, die auch singen können.
Ja, du kannst
so die auch spielen können.
Teile
sind nein, natürlich. Also ich meine, ist völlig klar, ich bin auch nie auf der Zahl, deswegen ist es überhaupt nicht repräsentativ. Aber
nur mit einem Schwert.
Exakt.
Ach du, die Hanso Zone.
So, spätestens jetzt landest du auf der Lowfly.
Yes!
Ja, keine Ahnung. Also. Das Ding ist einfach, es gibt halt andere Städte, in denen das anders gehandhabt wird, du musst halt irgendwie vorspielen und so weiter, aber auf der anderen Seite möchte ich halt auch nicht in München leben, aus vielen Gründen, und sowas hat immer so seine zwei Seiten. Ja, also ich meine, ich bin ja auch froh, eigentlich in einer Stadt zu leben, die halt relativ, naja, zumindest in der Hinsicht liberal ist, und vielleicht bringt das halt auch eben diese Denke auch in anderen Bereichen, auch wenn es mich halt alltäglich nervt, ja, also das ist so, aber so dieses wie in München, da müssen die vorspielen, das finde ich eigentlich nicht schlecht, oder dass die sich halt irgendwie für 2 Euro mal eine Gebühr holen müssten, dass das keine Ahnung, also das ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber auf der anderen Seite bist du halt wahrscheinlich einen Schritt davon entfernt, wieder irgendwie Leute, die irgendwo im Hauseingang schlafen, zu entfernen, was in München halt ständig passiert. Und ja. Das finde ich halt ziemlich uncool, weil das halt so eine generelle Kulturfrage einer Stadt ist. Und ich bin schon eigentlich froh, dass die Leute hier auch viel in Ruhe gelassen
werden. Ja, aber also ich finde halt, es gibt ja auch eine Mischform, weil in München finde ich das Attraktive an der Idee, dass man sozusagen einmal vorspielen muss, und ich würde da jetzt auch wirklich nicht erwarten, dass man da irgendwie einen hohen Standard anlegt für eine Straßenmusiker, aber der Vorteil ist dort eben, dass die Leute einmal eine Belehrung bekommen und erfahren, was die Regelung ist, also wie lange darf man spielen, wie darf man spielen, zum Beispiel halt jetzt nicht irgendwie total verstärkt 3 Stunden lang das Gleiche spielen, sondern ja, halt so eine gewisse Regelung, dass es gibt da zeitliche Limits, es gibt da die Art und Weise, was man jetzt spielt und so, dass das schon was ausmacht, um auch einfach die Anwohner oder halt umliegenden arbeitenden Leute halt auch so ein bisschen dafür zu schützen, was eine ganz vernünftige Regelung ist, weil also uns ist es ja schon passiert, wenn man vernünftig mit manchen Leuten spricht, also manchmal geht es sprachlich schon sehr schwer, manchmal trifft man auf enorme Aggressivität, weil es ist ja, das darf man sich auch nicht schönreden, viele von diesen Straßenmusikern sind organisiert, mhm, wo sowieso jetzt neulich stand in der Presse, ich glaube in der FMP, ein Artikel dazu, dass die Stadt sogar aufgefordert hat, nicht zu unterstützen, weil es eben so ein großes Problem
ist. Das ist krass, das habe ich noch gar nicht
organisierten, mehr. Ja, ich habe es zufällig die Woche, glaube okay, ich weiß nicht, ob es die FNP war, aber irgendeine lokale Zeitung war, hatte eben darüber berichtet, dass man festgestellt hat, dass irgendwie ein Großteil von diesen Musikern eben organisiert sind und die Musiker selber nichts davon haben, sondern am Abend halt ihr Geld abgeknöpft bekommen und man natürlich auch was unterstützt, was die Stadt insgesamt nicht so dulden möchte.
Ja.
Und es ist halt diese romantische Vorstellung von irgendwie dem armen Studenten oder dem armen Migranten, der jetzt irgendwas zum Besten gibt und dann sich was dazu verdient, halt nicht immer zutrifft, ja, sondern manchmal da halt wirklich kriminelle Strukturen dahinter stecken, auch Leute gezwungen werden aufzutreten. Wir sehen das bei uns auch, wir haben im Sommer regelmäßig Musiker vor der Straße, da ist der Musiker austauschbar, das Bild von der kranken Tochter und das Instrument und der Koffer sind identisch und du siehst 5, 6, 7 Leute, die dann abends auch mit einem hier Bus irgendwie im Vito eingesammelt werden und dann nach Hause gefahren werden oder so, das ist schon eine, das ist halt nochmal eine andere Sache, aber unabhängig davon ist es halt auch so, dass diese Belehrung halt vielleicht dazu führt, dass man dann, wenn man runtergeht vielleicht und sagt, so, pass auf, du hast jetzt echt 3 Stunden vor meinem Fenster gespielt und wir würden gerne mal wieder uns konzentrieren können, du eine andere Grundlage hast, wenn du dann auf jemanden triffst, der das nicht weiß und so, sind die Emotionen oft hoch und ich persönlich wurde eben schon sowohl von Straßenmusikern als auch von Nachbarn regelrecht bedroht, wo mir halt gesagt wurde, ja, was nimmst du diesen Leuten die Grundlage, und ich dann einfach sage, pass auf, stell dir vor, du sitzt hier oben und du musst eine Prüfung schreiben und du hast halt 3 Stunden nur La Cucaracha gehört und das ist eine Realität, das ist ja jetzt nicht, dass das immer entspannt irgendwie, es gibt hier so einen Querflöter, der spielt sie auch die Zauberflöte und so, das kannst du irgendwann so im Hintergrund blenden, der macht das auch recht gut, hat zwar verstärkt mit Hintergrundmusik und so, aber das ist so relativ sympathisch, aber es gibt einfach andere Leute, die mit lauten Instrumenten halt ein relativ plumpes Lied den ganzen Tag hoch und runter spielen.
Und das geht ja normalerweise gar nicht. Du musst ja nach 30 Minuten eigentlich den Platz wechseln.
Theoretisch, aber dann musst du auch außer Hörweite, aber das ist schon so eine theoretische Sache.
Ja.
Und du hast halt auch keinen Kontaktpunkt. Also zum Beispiel sagt dir dann auch das Ordnungsamt, was zuständig ist, sagt dir dann, da können wir nichts gegen machen. Dann kann man halt irgendwann irgendwie eine Klage einreichen. Ich meine, wir sind die Letzten, die jemals einen Musiker verklagen würden. Wir wollen einfach nur, dass die Stadt uns da auch ernst nimmt und vielleicht eine Regelung findet, die halt besagt, okay, wir müssen damit irgendwie umgehen. Weil erst wenn es sozusagen dann eine Klage vorhanden liegt, dann kann man die Polizei rufen. Das Ordnungsamt ist chronisch unterbesetzt, was das angeht. Aber ich will auch nicht die Polizei rufen. Ich will ja nicht jemanden verhaften lassen oder irgend so einen Schwachsinn, sondern ich will einfach nur, dass meine Bedürfnisse als Anwohner, das haben wir hier auch, als Anwohner oder als Gewerbe eben ernst genommen werden und man eine vernünftige Regelung findet. Ich bin echt für Straßenmusiker, ich finde das toll, das ist eine Bereicherung, aber halt nicht jeder, der irgendwie eine Blockflöte halten kann, dass der 10 Stunden am Stück da irgendwie Entchen klein fiedelt, ja.
Lukas, wolltest du noch was dazu sagen?
Nein.
Nee, das ist aber...
Ja, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen lang, aber
es ist sehr emotional. Ehrlich gesagt finde ich das genau richtig. Ich muss nämlich auch sagen, dass es ja durchaus auch geschäftsschädigend wirken kann. Ne?
Ja, also ab einem gewissen Grad ist es das.
Ich meine, ist doch ganz klar, wenn du zum Beispiel irgendeinen Raum hast, den du vielleicht vermieten willst, und dann gibt es Leute, die merken das einfach, und du hast nicht dreifach, zehnmal verglast oder irgend sowas, ja. Und dann macht sich das halt bemerkbar. Das
also wir haben schon Geld erstatten müssen wegen Straßenmusikern, einfach weil es nicht zumutbar war.
Ja, und ich meine, wenn der Jürgen jetzt hier unten sitzen würde und würde mit seiner Klampe rummachen, hätte ich ja kein Problem mit. Ja, macht er ja nicht.
Noch nicht.
Noch nicht, ja.
Aber jetzt, wo ich weiß, dass es hier Bedarf gibt.
Ja, was denkst du? Geh mal auf lebenjob.de. Ich bin heute zufällig auf lebenjob.de gestoßen und da stand Straßenmusiker, ein lukrativer Nebenjob. Und da habe ich mir gedacht, what
the fuck? Das Problem ist ja in Frankfurt, dass das im Gegensatz zu dem Montmartre, was du von erwähnt hast, in Paris, dass dort ja richtige Musiker sind, die richtig Musik spielen. Und hier sind es quasi reine Geldmacher, genauso wie sie woanders mit irgendwelchen Krankheiten auf der Straße liegen oder wie Kinder im Arm haben. Das ist ja auch so eine Kinderprostitution, ne? Also so eine Armutsprostitution. Das muss ja nicht sein.
Ja,
also das ist ja das Hauptproblem dabei.
Also wie gesagt, ich finde es schwierig und ich kann den Einwand von Lukas durchaus nachvollziehen, dass er sagt, na, er will eigentlich keine Münchner Verhältnisse hier. Ich finde aber trotzdem, die Idee vorspielen zu müssen, um vielleicht einen gewissen Qualitätsstandard zu erreichen oder zumindest zu sagen, okay, wir reglementieren das, finde ich gar nicht so verkehrt. Ja? Aber gut, das muss ja jeder für sich entscheiden. Im Endeffekt wird es ja auch nicht umgesetzt und die Leute, die irgendwo in der Nähe von Straßenmusikern sind, die werden regelmäßig damit belästigt. Ne?
Ja, ich glaube auch, das Problem ist, die Regeln sind ja da. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt völlig so im luftleeren Raum schweben würde. Sie werden halt nur nicht durchgesetzt. Und wenn die, wenn man das durchsetzen würde, was eigentlich angedacht ist, wäre es ja gar kein Problem. Aber dafür ist anscheinend kein Personal oder kein Wille oder was weiß ich. Also es wird halt nicht gemacht. Okay. Und das finde ich, jo, natürlich bedauerlich. Also ich meine, ich weiß nicht. Also ich bin da aber auch wahrscheinlich relativ empfindlich. Also ich könnte auch nicht in einem Café sitzen, wo jemand mir halt eben, also diese Lieder sind ja auch meistens irgendwie etwas, was man sich nicht gerade so als CD kaufen würde. Wenn ich das jetzt irgendwie 10 Minuten mir anhören müsste, da würde ich wahrscheinlich auf den Kaffee da verzichten eher als irgendwie. Also ich bin da relativ.
Also ich muss sagen, ich finde es immer lustig, wenn dann irgendwie das Game of Thrones Lied irgendwie nachgespielt wird. Das ist einfach ganz lustig. Aber beim dritten Mal nervt es dann halt auch schon. Aber so ist es halt, ist ja ganz klar.
Ja, auf der Zeit. 500 Mal jetzt, glaube ich, dieses Jahr schon die Titelmelodie vom Paten.
Ich wollte gerade sagen, diesen Paten hörst du halt überall. Ne? Das ist ja echt grandios. Ja. Naja. Ja, gut, ich meine, es ist ein Thema, was auf jeden Fall irgendwie noch Gesprächsbedarf hat, sage ich jetzt mal. Wollen wir mal eins weitergehen?
Okay, meine Güte, jetzt haben wir schon so viel gebabbelt. Na, der Jürgen lacht jetzt, der alte Lump. Wir haben jetzt die ganze Zeit im heißen Brei rumgeredet, aber ich stelle mir immer noch die Frage, wir haben jetzt lauter Probleme aufgeworfen, aber wie können wir denn Frankfurt verändern? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die uns an die Hand gegeben werden, dass wir sagen können, wir können irgendwas besser machen?
Ey, wieso wollen wir Frankfurt verändern können? Also mal ganz doof gefragt. Wieso wollen wir Frankfurt verändern?
Ja, weil du, wenn du Probleme siehst, du vielleicht lösen willst.
Ja, vor allen Dingen.
Will ich das?
Ja, aber warte. Willst du sie nicht ändern?
Ja, ich frage ja das rhetorisch. Also will ich das? Will das jeder machen? Wollen wir das, mag ich?
Nee, aber zum Beispiel, also ich weiß nicht, wenn ich Marvin richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass zum Beispiel wir reden hier immer viel im Podcast und haben viele Ideen und beschweren uns und sagen, das ist doof, ich habe eine andere Idee. Und dann sitzen wir hier und trinken unser Bierchen, Weinchen, sonst was, gehen nach Hause und dann was. Also ich meine, es wäre schon irgendwie nett, wenn man sagen könnte, okay, wir haben uns drüber unterhalten und eigentlich wäre das eine gute Idee. Aber wohin mit dieser Idee?
Call to action, oder?
Ja, also aber ich meine irgendwie so, das mag ich, du hast schon recht, bei manchen Dingen ist es einfach so, ja, egal, nicht so mein Ding oder lass es die anderen regeln, aber es gibt ja schon Dinge, die vielleicht näher am Herzen sind und dann würdest du gerne irgendwie was anstoßen zumindest.
Nee, ich frage es auch deswegen so ganz blöd, weil es da viele Leute gibt, die was machen wollen und viele Leute stören sich an irgendwelchen Dingen, aber sind dann abgeschreckt von der ganzen Zeit, die es da dauert oder von den ganzen Leuten, die sie überstimmen müssen. Ja. Und dann sagen sie sich, okay, habe ich keine Lust mehr zu.
Ja, genau,
das haben wir ja bei diesen verschiedenen Projekten, die wir machen, schon gemerkt, dass die Leute da keine Lust mehr haben, dass man sie auch, also es geht um die Kernfrage jetzt im Grunde, wie kann man die Leute dauerhaft in das Engagement binden, dass sie mitmachen wollen und sich dann nicht vorzeitig wieder vom Acker machen und sagen, nö, die ganzen Verfahrenswege sind mir zu lang.
Ja gut, ich meine, wenn man das jetzt mal abstrahiert, dann ist es ja so, du hast eine Idee oder einen Wunsch für eine Veränderung und dann brauchst du Mitstreiter, um das irgendwie zu klären, ob gibt es andere Leute, die das auch so sehen, und dann brauchst du irgendwie einen Ansatzpunkt, dass es an die entsprechenden Personen, die es halt auch verändern könnten, getragen wird und dann vielleicht das tatsächlich verändert wird.
Ja, aber das haben wir ja gemacht. Das hatten wir ja mit der Webseite Frankfurt gestalten gemacht.
Genau.
Hatten wir das ja genauso gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen also anfangs haben wir angefangen, dass wir die die Protokolle der Ortsbeiräte aufgelistet haben und verortet haben auf einer Karte, dass man sehen konnte, okay, ich wohne im Stadtteil so und so und was Bornheim und sehe da, was in Bornheim für Anträge laufen und habe das dann mit dem Parlaments, also mit dem Parlamentsinformationssystem der Stadt Frankfurt abgeglichen und kann dann sehen, was daraus geworden ist. Zum Beispiel bei mir, ich wohne im Riederwald, da ist die Ampel vor meiner Haustür, die nervt mich, hier habe ich diverse Anträge gestellt, ist nichts passiert, bisher wird es immer abgeschmettert von der Stadt Frankfurt, weil sie keine Lust haben und keine, da auch keinen Bedarf sehen. Und dann haben wir gemerkt, okay, im Grunde geht es darum, dass du eine Plattform brauchst im Internet, wo du Community aufbauen kannst. Das heißt also, wo du Leute dazu bringen kannst, dass sie gemeinschaftlich an irgendwas beteiligen und diskutieren. Nur was passiert dann in Diskussionen? Es muss dann auch einen Rückkanal geben zur Stadt. Das heißt also, die Stadt bzw. die Leute, die das entscheiden oder weiterbringen können, die müssen das empfangen können und sich dafür interessieren. Und entweder interessieren sie sich nicht dafür oder sie sehen es als Bedrohung, weil es quasi zu viele Meinungen sind, die dann auf sie einpraschen. Auf jeden Fall ist das momentan so ein bisschen, hängt das ein bisschen, weil es einfach schwierig ist, die Leute dauerhaft dazu zu bringen, dass es weitergeht, weil dieses Internet als dritter Raum quasi, so, wo man mal diskutieren kann, gar nicht so wahrgenommen und geschätzt wird.
War das denn, das war ja keine offizielle Stelle. Ihr habt das ja von euch aus gemacht. Genau. Hattet ihr denn offizielle Verknüpfungen? Gab es Möglichkeiten, auch von offizieller Seite da Einfluss zu nehmen, oder war das eigentlich gar nicht der Fall? Gab es Rückmeldungen
auf offizieller Seite? Ja, es gab schon Rückmeldungen, aber das ist wahnsinnig schwierig. Also.
Ja, okay. Also das heißt, im Endeffekt war es nicht zwingend.
Ja, was meinst du jetzt mit zwingend?
Naja, gut, also ich meine, ihr habt was gemacht, aber ihr wusstet gar nicht, ob es irgendwie eine Rückmeldung gibt oder so.
Ja, aber man kann ja nur das Angebot ins Netz stellen und den Leuten quasi die Plattform bieten, aber die Diskussion müssen die Leute selber führen und die Rückmeldung muss von der Stadt kommen. Und wenn die Stadt aber selber sagt, die Stadt in ihren diversen Leuten, die das haben, wenn wir das schon beim ersten Podcast gesagt haben, in der ersten Ausgabe, wenn es dafür also kein Mandat gibt, keine offizielle Handlungsanweisung von oben, die sagt, pass auf, wir finden das gut, nutzt das Angebot, also vom Bürgermeister an seine Angestellten in der Stadt Frankfurt oder beziehungsweise wie die Abläufe so sind. Wenn es da also keine Handlungsanweisung gibt und kein Mandat dafür gibt, dass sie ihre Arbeitszeit dafür verwenden dürfen, dass sie irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Frankfurter Bürgern aus dem Internet dann als Feedback anerkennen, offiziell, dann wird da auch nichts passieren.
Okay.
Und das ist ja auch eine weitere Baustelle. Und ich meine, und die Leute haben ja auch nicht alle Zeit der Welt. Und die Stellen in der Stadt sind ja auch alle beschränkt zeitlich.
Mhm. Ja. Also jetzt mal aus meiner sozusagen Außensicht, obwohl ich natürlich Frankfurt gestalten und auch die städtische Plattform so ein bisschen kenne, ist für mich einfach so der erste Schritt, dass es ist unglaublich komplex und du verstehst erstmal nicht so richtig, was du da eigentlich machst. Also wenn das zu schnell in diesen formalen Prozess von wegen, du willst irgendwas einreichen, einen Antrag stellen und sowas geht und nicht nur so, mich nervt die Ampel vor der Tür oder hier, was wir eben hatten, ein Straßenmusiker oder mich nervt dieses oder jenes oder ich habe hier ein Problem oder einen Wunsch oder so, dann, wenn das sofort in dieses Formalistische übergeht, ist das einfach für viele Leute zu viel. Mhm. Dann musst du sozusagen erstmal so mit einem Thema anfangen, so von wegen, jetzt war ja vor kurzem diese Diskussion über diese Hunde-Kottüten, die wieder abgeschafft wurden, die es eine Zeit lang gab, und da gab es eine Diskussion drüber, aber dann weißt du gar nicht so genau, okay, das finde ich jetzt blöd, wo gehe ich jetzt damit hin? Du kannst dann in der Zeitung irgendwie kommentieren, wenn die FNP oder die FR darüber berichtet, aber so richtig irgendwie gebündelt, klar, du kannst dich mit irgendwie einem Klemmbrett auf die Straße stellen und Unterschriften sammeln, das ist immer eine Möglichkeit, da hast du irgendeine Bürgerinitiative
zusammen. Ja, aber wem gibst du diese
Unterschriften? Genau, und das finde ich halt schon mal schwierig, und dann haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, wir waren vor kurzem zum ersten Mal in einer Ortsbeiratssitzung, wo du sowas total lokal halt anbringen kannst. Aber letztendlich ist der erste Schritt schon mal, selbst wenn du eine Idee hast, wo finde ich denn die Mitstreiter, die jetzt über meinen Freundeskreis oder meine direkten Nachbarn hinausgehen, und was tue ich dann mit dem, was wir vielleicht gesammelt haben, und wie kann ich mich auch konstruktiv in den Prozess eingeben, weil manchmal möchte man ja auch nicht einfach nur sagen, hier, liebe Stadt, Beschwerde 3a ist jetzt eingereicht, machen wir irgendwas, sondern man ist ja auch bereit, sich da zu engagieren oder irgendwas gemeinsam zu finden, und das ist einfach so komplex, und es gibt momentan aus meiner Sicht kein leicht verständliches Tool für, also weder
von Bürgerpartizipation, ja.
Genau, und zwar auch bei Frankfurt Gestalten fand ich halt so, dass sehr gut eigentlich dargestellt hat, was so der formale Prozess ist, aber es gab wenig, um sich erstmal so relativ informell zusammenzusammeln und so ein bisschen auszutauschen. Manches ist auch, fand ich, zu, also dann ist man vielleicht so stadtteilbezogen, aber eigentlich ist das Thema ein stadtteilübergreifendes Thema, und dann ist man so ein bisschen, wenn man so gar keine Berührungspunkte damit hat und vielleicht online auch nicht ganz so fit ist, ist man erstmal so, was passiert
hier eigentlich? Aber die Stadtteilzuordnung, muss man so sagen, das ist die erfolgt deswegen, weil du ja eine Ordnungseinsatz deswegen brauchst, ja.
Ich weiß, aber der Punkt ist, als wenn du das sofort machst, also ich verstehe schon diese formalen Schritte, die dahinterstehen,
nee,
aber wenn du
das sofort machst. Die wichtigste Aussage ist eigentlich das zweite, dass du das Hyperlokale hast. Das heißt, die Leute interessieren sich für zwei Dinge. Für die Dinge, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ablaufen, und für Sport. So. Und das ist das, wofür auch das sind auch die beiden Kernthemen, mit denen auch die Zeitungen der Zukunft überwintern können. Aber deswegen, wenn du so eine Webseite aufbaust und wo du sagst, okay, Bürgerpartizipation, dann muss das alles unmittelbar in der Nachbarschaft stattfinden. Das heißt, die Leute müssen sich für ein lokales Thema, für das sie brennen, interessieren. Ja? Interessiert sich keiner für Gorleben. Ja? Interessiert sich hier für das, was in den Bornheim abläuft, die Straßenmusiker oder hier irgendwo im Gallus oder so. Ja?
Aber das ist so ein bisschen dieses Motto, gemeinsam sind wir stark, weil ich kann jetzt hier 10 Leute finden, die sagen, Hundekot auf der Bergerstraße ist halt scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn ich halt weiß, irgendwie hier kriege ich jetzt irgendwie nur 7 Leute, die es unterschreiben, weil alle anderen haben halt irgendwie selber Hunde. Und ich weiß, aber in Sachsenhausen, in Bockenheim und sonst wo gibt es auch Initiativen, und wir schließen uns auf Stadtebene zusammen, dass es eine städtische Lösung gibt. Ist das auch wieder interessant. Ich gebe dir total recht mit der hyperlokalen Lösung und hyperlokalen Interessen. Aber manchmal ist es halt tatsächlich so, dass man auch demotiviert wird, und man sieht, so in der eigenen Straße oder eigenen Ecke ist es halt irgendwie ein bisschen schwer, Leute zu motivieren, vielleicht auch wegen der Demografie. Und man sieht aber so auf Stadtebene. Und Frankfurt ist zwar groß, aber jetzt nicht unbedingt eine hier so Megacity, ja, wo das ja noch relativ erreichbar ist, und ich verbringe dann vielleicht auch mal einen Abend irgendwo anders, und dann sehe ich schon so, vielleicht wenn ich mit den Leuten zusammenkommen würde und wir gemeinsam einfach sagen, pass auf, das wäre eine Lösung. Ich glaube, das würde auch motivieren. Das Problem ist, glaube ich, aktuell ist die, es wirkt relativ aussichtslos, bevor du den Prozess auch startest. Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht jemand, der freiwillig zu irgendwelchen Ortsbeiratssitzungen rennen würde, um mich da einzubringen.
Warst du doch gerade frei?
Ja, aber auch, muss ich zugeben, nicht ganz freiwillig. Aber es war interessant, weil einfach so theoretisch ist das ein Forum, wo du dich einbringen kannst. Ja. Und wir sind hier im dicht bevölkerten Stadtteil Frankfurts in Bornheim. Und da war niemand von den
Bürgern. Das hast du auch nur wegen Stadtteilquartett gelernt.
Ja, genau, habe ich das gelernt. Aber ich meine, das ist schon so ein voller, lebendiger Stadtteil. Und ich glaube auch von Leuten, die durchaus engagiert sind. Und trotzdem war da niemand aus der Bevölkerung.
Ja, das ist krass.
Und das siehst du einfach. Also diese Foren gibt es ja theoretisch, aber sie sind irgendwie so weit weg oder genau. So seltsam, dass du, also seltsam von der Außenwahrnehmung.
Ja, weil die Bürger sagen, was wollen sie dann eh? Sie können doch eh nichts erreichen.
Ja, genau. Aber das
was ist ja auch.
Ja, was halt bewiesen
aber,
ist. Ja, was
also
halt bewiesen wurde.
Zum Beispiel, ich möchte jetzt noch ein Beispiel hier nennen aus dem Stadtteil hier, weil es gab ja hier jetzt auch so auch durchaus kritisch gesehenes Stadtteilentwicklungskonzept, wo es eben darum ging, jetzt hier so ein bisschen die Berger Straße zu begrünen, zu verschönern, einfach vielleicht mal was ins Gespräch zu bringen. Wir haben jetzt seit kurzem hier 4 Oasen, heißen die, aus Paletten gebaute.
Heilige Scheiße.
Ja, die sind durchaus umstritten. Was ich interessant finde, weil es einfach einen Dialog schafft. Also was viele Leute genau? Sagen so, das sind so teilweise so hochkant aufgestellte Paletten, die
Hochbeete.
So eine Art, aber im Prinzip so eine Gestalt, ein Gestaltungselement, was so ein Konzept von, also eine durchgängige hier obere Berger Straße so durchführen soll, was halt begrünt ist mit Pflanzen. Die ersten Pflanzen wurden halt alle geklaut, ja, der Boric war auf einmal weg und so.
So geil.
Pflanzen mit anderen Dingen.
Alles für die grüne Soße verbraucht, ja.
Die Himbeeren mit den Dornen wurden halt irgendwie nicht geklaut und so, und dann wurde jetzt Erika gepflanzt, aber es ist halt noch so eine Kooperation mit dem Frankfurter Garten. Und das ist so ökologisch gedacht, dass die Nachbarschaft mit eingebunden wird und so ein Element. Was ich daran schön finde, ist erstens, dass es eben ein Dialog erstmal so über den Stadtteil und über wie wollen wir eigentlich unseren Stadtteil gestalten, was passt uns vielleicht nicht. So die Leute ein bisschen aus der Reserve lockt. Und was im Prinzip auch eine ganz interessante Sache ist, Jetzt der zweite Schritt, wird es demnächst eine Postkartenaktion geben, wo die Bürger tatsächlich aufgefordert sind, einfach mal zu sagen, was ihnen stinkt und was sie halt gut finden.
Auch ja, aber was passiert bei diesem Feedback?
Ja, genau, und das ist genau der Punkt. Also wir sind da so ein Gremium und wir sind eine Mischung aus, also wir sind da selber auch engagiert,
wer ist
das
wir?
Ist der Gewerbeverein.
Okay.
Lokal ansässige Bürger, Gewerbe, Menschen, die irgendwie einen Funken in ihrem Herzen haben für den Stadtteil. Die Stadt selber ist involviert. Es ist halt der Frankfurter Garten durch dieses Grünkonzept involviert. Es ist schon breit gefächert. Es ist der Vereinsring involviert, der hier im Stadtteil viel macht und so. Und wo man einfach mal schaut, was da für Feedback kommt. Und wo wir dann schon gucken, nach der Art des Feedbacks wirklich diese Punkte abzuarbeiten. Ich meine, klar, wenn da jemand sagt, ich hätte gerne irgendwie einen Ponyhof mitten in Bornheim, ist das ein bisschen unrealistisch. Da musst du sagen, ja. Ja, genau. Aber jetzt irgendwie so immer dauerhaft mitten auf der Berger Straße oder so?
Nee, am Rand aber von Bornheim.
Gibt es einen Ponyhof?
Ja, klar.
Okay, genau. Aber
am Galgenberg.
Ja, aber also auf jeden Fall, je nach Wunsch wollen wir halt da schon gucken, dass wir die Wünsche von den Leuten halt ernst nehmen und dann tatsächlich auch als Antrag dann im Ortsbeirat, bei der Stadt und sowas halt auch durchsetzen, dass wir uns dann wirklich mit unseren, also freiwilligen Gruppe, ehrenamtlichen Gruppe, uns dahinter klemmen und sagen, nee, wir hören die Bürger hier, die Leute, die hier tatsächlich wohnen und arbeiten, und priorisieren deren Wünsche entsprechend und setzen das halt um. Aber das ist genau diese Sache. Das ist eine Mischung aus so einem Online-Dialog. Also du hast ein Forum, wo du online oder es wird auf dem Portal sein oder per Postkarte eben Feedback geben kannst. Dann schauen wir uns das an und sagen, okay, das haben jetzt zwar 100 Leute gesagt, aber das ist sowas von illusorisch. Ja, einen Helikopterlandeplatz werden wir jetzt nicht hier irgendwie alle 2 Meter errichten können. Das geht jetzt nicht. Aber so ein paar andere Sachen können wir vielleicht schaffen. Und dass man dann einen Antrag formuliert, den einreicht bei der Stadt, da ein Dialog tritt. Und wir haben die Kontakte haben wir halt über den Ortsbeirat, wir haben direkten Draht zu den Dezernaten und so. Und dass man dann schon sich dahinter klemmt. Und manche Dinge werden sogenannte so low-hanging fruit sein, die man vielleicht schnell umsetzen kann. Und andere werden vielleicht auch lange Zeit dauern. Aber zumindest so dieses...
Wer finanziert es denn?
Na, erstmal ist das ein Ehrenamt. Und finanziert wird es dann eine Mischung aus, also zum Beispiel, je nachdem, was es genau ist, wird es eine Mischung sein aus Ortsbeirat, der Budget hat, der Gewerbeverein, der ein gewisses Budget hat und Stadt, weil die Stadt hat auch Gelder für konkrete Anfragen, gibt es da auch Möglichkeiten, was zu beantragen, aber das wird eine Mischung sein. Und manches wird halt einfach durchs Ehrenamt noch gemacht, was gerade in einem Stadtteil wie Bornheim natürlich gut funktioniert, weil wir sind eh hier relativ dörflich und man kennt sich und da hilft man sich auch. Aber das ist eigentlich auch wieder eine ganz schöne Sache. Weil
meinst du, dass es auch in anderen Stadtteilen funktioniert?
Ja, und es gibt auch mittlerweile schon Anfragen von anderen Stadtteilen für diese Art des Umgehens. Also wir haben heißt das so Lust auf Leben Konzept, haben wir das mit Lust auf Leben, willkommen in Bornheim. Und es gibt Anfragen von anderen Stadtteilen, die sagen, ja, das würden wir jetzt ein bisschen anders formulieren und anders angehen, aber so grundsätzlich als Konzept finden wir das spannend. Aber sowas lebt halt auch immer von den Leuten, die involviert sind, weil es ist Arbeit und wir können das selber sagen, das ist halt auch so von den Beteiligten was eine Herzensangelegenheit so am Anfang sein muss, weil eine Initialzündung wird nicht irgendwie von oben auf uns hinabfallen. Aber ich finde es halt schön, weil eigentlich, und das war jetzt mal so, um das positiv zu formulieren, es ist zwar wirklich ein bisschen frustrierend, wenn du irgendwie online vielleicht versuchst, da was zu kommentieren und vielleicht so relativ unkompliziert so eine Meinung abzugeben und Mitstreiter zu gewinnen. Wenn du dir die Mühe machst, so ein bisschen, da Leute zusammenzukriegen, dann geht das auch ganz gut. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel den Anfang gemacht mit Freifunk auf der Berger Straße, ja, so als Initiative. Und das ist nicht der Gewerbeverein, das ist nicht der Stadtteil, das ist nicht der Ortsvorsteher. Aber wir haben jetzt einfach relativ unbürokratisch klein das angefangen, das wird jetzt ausgebaut. Und hoffentlich wird in den nächsten Wochen bis Monaten halt hier die Berger Straße, zumindest der obere Teil, mit Freifunk ausgestattet sein, was ich schon ein riesen Achievement finde für den Stadtteil.
Was ich auch mega geil finde, ist ja, dass Frankfurt, nicht Frankfurt, sondern Freifunk, ja jetzt auch die Flüchtlingsheime mit Wi-Fi ausstattet, ja, finde ich mega geil. Angelegenheit. Ja, aber das finde ich total geil. Ich meine, die wollen vielleicht auch mal nach Hause telefonieren. Ja, ist okay, jetzt kommt wieder IT, ich habe irgendwas mit. Ja, aber finde ich eine geile Angelegenheit oder wollen auch mal sich informieren, wie es zu Hause aussieht und das ist eine schöne Angelegenheit. Und das kostet ja auch alles Geld, ne? Und dass die da sich für zuständig erklären.
Es geht primär eigentlich um diese Frage, so erwarten die Bürger, dass irgendwas gemacht wird oder nehmen sie es selber in die Hand? Und wenn sie es selber in die Hand nehmen, was ja oft der Fall ist, wie weit werden sie dann vom Staat beschränkt?
Tja, die Frage.
Das ist ja das Problem. Du kannst ja so viel in die Hand nehmen oder so viel machen wollen, wie du
willst. Beispiel,
am Ende wirst du halt immer
ausgebrannt.
Krass, so beim Freifunkthema gab es gerade vor 2 Tagen eine Entscheidung, dass dann eben nicht anerkannt wird, dass die Haftung eben nicht das so durchgewunken wird.
Da muss man auch vorsichtig sein, weil es gibt keine höchstgerichtliche Entscheidung zu dem Thema. Bisher ist das sehr lokal und das sind aber auch so Sachen, klar, das ist immer abhängig von Leuten, die halt Lust haben, sich da trotzdem auch zu engagieren. Aber ich finde halt das immer so ein bisschen... Man darf da auch nicht zu negativ sein, also weil natürlich ist es nicht komfortabel, natürlich könnte man da viel verbessern. Wir könnten wahrscheinlich alle, jeder von uns, irgendwie 10 Seiten innerhalb von der nächsten Stunde zusammenfassen, was alles zu verbessern ist. Aber es gibt halt durchaus Möglichkeiten und ich meine, meine Aussage, Entschuldigung, mein Monolog eben, war auch so ein bisschen so der Gedanke, dass wenn dir wirklich was im Herzen liegt als Bürger und in deinem Stadtteil, lohnt sich das Engagement schon, weil es ist auch nicht so... ausgeschlossen, dass du eben ein paar Leute findest, die mit dir sich...
Genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn du einfach dein Ding machst, und als wenn du jetzt irgendwo sagst, ich suche mir jetzt eine Plattform, wo ich dann den ersten Follower bekomme und der sich dann für meine Idee begeistert und dann als Multiplikator wirkt. Natürlich. Also quasi, wenn du dann Ego-Trip machst und sagst, ich zieh's jetzt durch, egal wie, dann bist du viel erfolgreicher, als wenn du sagst, ich schaue jetzt nach irgendwelchen modernen Methoden, um Bürgerbeteiligung beim Staat durchzusetzen.
Aber Ego-Trip ist jetzt, finde ich, ein bisschen hart formuliert, weil du kannst auch so sagen, wir machen sozusagen ein Beispielprojekt, wo wir einfach zeigen,
aber das sind die erfolgreichsten Projekte, sind genau die Leute, bei denen sich die Leute
einfach durchsetzen. Klar, weil du dann immer weniger Bürokratie hast. Aber die Idee ist ja auch, und da hatten wir auch schon sehr erfolgsversprechende Gespräche mit auch städtischen Einrichtungen, wo die Bereitschaft durchaus da ist, wo die sagen, hey, wenn ihr das zum Laufen kriegt, weißt du, dann ist das auch für uns intern in der Stadt ein Argument, dafür zu kämpfen, dass sich das lohnt, das halt als Infrastruktur aufzuziehen. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ja. Und ich meine, es sind auch viele Leute bei der Stadt sehr motiviert, was zu machen, aber wissen auch nicht so recht, wie sie es machen sollen, weil sie dann vielleicht zu weit weg sind von dem, was tatsächlich auf der Stadtteilebene oder noch lokaler halt passiert. Und wenn man dabei sagt, guck mal, wir machen das jetzt hier, wir setzen das durch, weil wir sind halt ein paar Leute und wir haben da Bock drauf, dann das wieder zurückzutragen an die Stadt und zu sagen, guck mal, das hat hier super funktioniert und andere wollen das auch, dass man da halt dann die Unterstützung bekommt. Ich weiß, das ist nicht so komfortabel, aber die Alternative ist halt, sich zurückzulehnen und zu sagen, das ist halt alles blöd und irgendwie gibt es hier keine einfache Lösung. Bäh, ja. Und das finde ich persönlich halt nicht befriedigend.
Und jetzt nochmal auf einer anderen Ebene. Habt ihr schon mal dieses Frankfurt, also dieses ffm.de, Frankfurt fragt mich, habt ihr das schon mal genutzt? Für mich kam das so ein bisschen so vor, wie so eine Kopie von Frankfurt gestalten, nur halt im offiziellen Gewand. Wurde es überhaupt, gibt es da irgendwelche Rückmeldungen? Wurde das schon mal großartig genutzt oder wisst ihr da gar nichts zu?
Ich will mich da gerade an des Kommentars enthalten.
Ich wollte da weniger sagen.
Ist es halt nur so ein. Du kannst halt. Also ich finde es halt ein bisschen einfach, weil die Stadt möchte halt letztendlich nicht, dass die Leute. Also es heißt zwar beteiligen und so weiter, aber ich glaube, das ist im Endeffekt nur ein Vehikel, damit die Stadt auch erfährt, wo es Schlaglöcher gibt. Und alles andere wird halt nicht ernst genommen, glaube ich. Oder zumindest nicht ernst genug aus meiner Sicht.
Ja, also wenn ich so die Vorschläge sehe, da sind so die meisten Sachen irgendwie Straßenumbenennungsdinge oder jetzt ist der Helmut Schmidt gestorben, jetzt müssen wir einen Helmut Schmidt-Platz, brauchen wir jetzt oder sowas. Also ich weiß auch nicht, also da kommt es kommt ja auch mal darauf an, wer dann die Gesuche dann einreicht, ne? Mich würde mal interessieren, wie viele Fragen da eingehen und wie viel dann im Endeffekt auch umgesetzt wird oder wirklich behandelt wird.
Also ich glaube halt auch, genau, das finde ich halt so intransparent. Also ich finde, wenn du auf die Seite gehst und halt so schaust, was da so ist, das ist nicht so wirklich transparent. Ist das jetzt alles? Weil es dauert, ich habe mal versucht, das einzureichen, das hat so lange gedauert.
Du musst dich auch anmelden.
Erstmal, genau, du musst dich anmelden und dann dauert es so lange, bis das geprüft ist, ob es überhaupt freigeschaltet wird. Das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl einfach so, unliebsame Themen werden einfach gar nicht erst freigeschaltet. Das ist so meine eigene Skepsis.
Aber also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Aber dringendes, längeres Glockengeläut am Heiligabend auf dem Römerberg. Nein, wer möchte das nicht?
Ja, aber zum Beispiel
ist doch, das geht uns alle was an.
Aber zum Beispiel ist hier auch wieder das Thema mit den Hundekotbeuteln, ja?
Also zum Beispiel diese Meldung, die hier steht vom 11.05.2015, Beteiligungsportal Frankfurt fragt mich, ausgezeichnet Stadtrat Jan Schneider hat im Rahmen des Verwaltungskongresses Effizienter Staat in Berlin den Online-Partizipationspreis für städtische Bürgerbeteiligungsportal Frankfurt fragt mich ffm.de entgegengenommen. Das Problem ist, dieser Preis wurde natürlich vergeben von der Firma, die auch die Plattform gemacht hat. Also die haben sich quasi selbst belohnt, ja. Das ist also ziemlich, also wenn du das weißt, wenn du weißt auch, wie die Sachen ablaufen, dann ist das ein ziemlicher Beschiss von vorn bis hinten und dieses schön Gewichse von irgendwelchen Inhalten, da kann man sich Stunden darüber aufregen. Aber ich reg mich schon nicht lange nicht mehr darüber auf, sondern denke mir einfach, okay, Frankfurt interessiert sich einfach nicht dafür. Und in Frankfurt sind die meisten Leute einfach Arschlöcher, die sich nicht für diese Allgemeinheit interessieren. Und wir wollen einfach nicht mitmachen. Und diejenigen, die das nicht mitmachen wollen und was machen, die machen es einfach und warten nicht lange. Die stellen sich auf die Straße und helfen. Und helfen auch am Hauptbahnhof und haben nicht doofe Ansichten. Sondern machen es einfach und warten nicht darauf, dass irgendwas passiert. Wenn man nämlich darauf wartet, dass irgendwas passiert, wird nie was passieren.
Aber vielleicht sollte man jetzt im Wahlkampf, wo der doch so schön angefangen hat, das vielleicht mal thematisieren. Weil diese Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, ich meine, da sind andere Städte wirklich wesentlich besser als Frankfurt, in den Möglichkeiten, die sie Bürgern bieten, so relativ unkompliziert einfach mal ihre Meinung auch loszuwerden, wo es dann auch irgendwann mal Feedback gibt. Muss ja nicht aus jeder dummen Idee irgendwie gleich ein Riesenprojekt entstehen oder eine Arbeitsgruppe, aber so zumindest mal damit überhaupt umzugehen, könnte man ja vielleicht auch mal thematisieren. Also
ja, aber das Problem ist ja vielschichtiger. Das ist ja, es geht ja nicht darum, dass du sagst, wir machen jetzt, wenn du jetzt Stadt bist, die Stadt besteht ja nicht nur aus einer Person, ja. So, und das ist ja nicht nur eine Ansicht. Das heißt, es gibt nicht nur einer, der sagt, wir machen das jetzt. Wenn das so wäre, dann könnte man das einfach machen.
Ja.
Ja, aber sondern es geht darum, dass du dass halt viele Leute sind, dass das Verwaltungsrecht so umständlich ist und deswegen sieht auch die Webseite so aus, wie sie aussieht, mit diesem ffm.de und hat auch diese einfachen Zugänge, das heißt also ein Mülleimer oder ein Schild ist defekt oder eine Ampel ist defekt und sowas. Also diese einfachen.
Ja, gut, aber du hast ja doch immer diese Art von Leuten. Ich meine, es gibt ja auch diesen komischen, durch den Mängelmelder, glaube ich, wir haben das ja mal gesehen bei uns in der Straße, wo da Leute mit ihrem Smartphone rumlaufen und Falschparker fotografieren und dann das Ordnungsamt kommt, um irgendwie eine Strafe zu stellen. Ich meine, das ist die Blockwart-App, ja, wie wir das genannt haben. Und
50 Euro Bildzahlung.
Ja, also das ist ja schon so eine Sache, weil ich meine, letzten Endes glaube ich, dass man da auch, also das ist so manchmal mein Gefühl, dass man viel zu stark auf irgendwelche perfekten technischen Lösungen achtet. Ich glaube, letzten Endes wird es reichen, wenn du, das war jetzt, obwohl ich kein Freund davon bin, eine Facebook-Gruppe startest, wo jeder sich einfach mal beschweren kann, was ihn nervt, und andere liken
von mir. Nee, eben nicht.
Doch, weil,
weil
das was interessiert, macht, weil, die Stadt nämlich weil, doch
nein,
ernst nehmen.
Nee,
doch.
Weil dann müsste jemand, das Problem ist wirklich das Verwaltungsrecht. Das heißt, es muss jemand lesen und muss dann quasi sagen, okay, ja oder nein, muss es einschätzen können. Und die meisten Leute, die denken sich eh, also, wer soll das lesen?
Also,
wir als Bürger können das lesen. Wir sagen, okay, scheiße, wir finden es gut, ist egal. Aber der Punkt ist, derjenige, der es jetzt zu entscheiden hat, der muss es lesen. Und zum Beispiel bei mir, es gibt ganz andere Situationen in der Stadt, wo du echt weißt, okay, als wo jeder Bürger sofort sagen würde, das muss aber so und so sein. Und du weißt aber, dass die Stadt sich aus anderen, dass sie sich aus finanziellen Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen dagegen entscheiden wird. Und trotzdem müsste es so sein und trotzdem wird sich dagegen entschieden. Ja?
Okay, was würdest du vorschlagen in der
habe ich schon mal im ersten Podcast gesagt.
In der Abwesenheit von jetzt der perfekten Lösung, was wäre die Zwischenlösung?
Nein, die Zwischenlösung, die hauptwichtigste Lösung ist, dass es eine Anweisung gibt von oben, die sagt, pass auf, wir wollen Bürgerkommunikation haben, Partizipation haben, wir möchten ganz gerne, dass die Bürger sich beteiligen und wir möchten denen auch die maximale Freiheit geben und wenn sie halt eben längere Texte schreiben wollen und sich irgendwie 68er-mäßig darüber irgendwelche Sachen aufregen und, oder vielleicht noch einen Diskussionsbedarf haben, weil sie vielleicht der Schachschaft früher nicht dazu gekommen sind, dann machen wir das einfach so. Wenn wir aber sagen, nein, ihr dürft nur 40 Zeichen schicken und alles andere wird gekickt und was uns nicht passt, wird gelöscht und wird gar nicht erst veröffentlicht, dann ist das keine Bürgerpartizipation. Das heißt, wir müssen, wenn, das muss von der Stadt quasi von die Anweisung geben, dass sie das wirklich haben wollen, dass sie Leute dafür einstellen und dass die Stadt Frankfurt auch sagt, pass auf, uns ist das wichtig und wir haben dafür auch Geld. Aber solange das nicht passiert und für andere Sachen Geld ausgegeben wird und für diese Dinge kein Geld ausgegeben wird, können wir da auch ewig drüber labern, wird nichts passieren. Da ist jede Bürgerinitiative und jeder Gewerbeverein vor Ort viel effektiver und effizienter, als jetzt irgendwie da zu warten, dass jetzt irgendwo eine Plattform jetzt den großen Segen bringen wird. Und das Coole kommt auch noch, dass die sich ja intern auch mit anderen Städten austauschen. Und dieses Problem der Bürgerbeteiligung haben ja andere Städte auch. Und es geht auch einfach um Machtverhältnisse. Es geht einfach darum, dass da einfach Kompetenzen verlagert werden und Entscheidungen, die vorher anders entschieden wurden. Und das ist eine Bedrohung für alle Leute heutzutage, dieses Internet. mit diesen ganzen, dass jeder eine Meinung hat, die ja irgendwo bei Facebook auch noch reinschreibt mit 5 Ausrufezeichen, das, ja, das ist ja gar nicht so gewollt für viele Leute. Ja,
ja, ein guter Punkt. Ist jetzt schwierig, jetzt da wieder anzusetzen. Ich muss sagen, auf eine nicht definitiv stadtspezifischen Art finde ich trotzdem, dass diese Facebook-Gruppen eine gewisse Relevanz eingenommen haben in der letzten Zeit. Also ich meine natürlich, klar, wenn du die städtische Ebene brauchst, die dann was entscheidet, dementsprechend auch Gelder dafür locker macht und dann auch was umsetzt, das ist klar, aber mir fällt in der letzten Zeit auf, dass die Relevanz von Facebook-Gruppen grundsätzlich immer größer wird. Also, dass die Bürger-Selbsthilfe, um es wenn du es mal so sagen willst, ja auch ein gewisses Maß annimmt, was man so, glaube ich, gar nicht erwartet hätte, oder? Aber gut, ich denke, Facebook ist nochmal ein anderes Thema. Das können wir uns demnächst auch nochmal beschäftigen. Jenny, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Ja, ich hatte nur gerade so einen Gedanken, weil wir haben ja viele von diesen Punkten heute auch schon mal in unserem ersten Podcast erwähnt und so. Und letzten Endes, was ich einfach gemerkt habe, glaube ich, so für mich ist, wir sind schon relativ, wir sind alle Wahlfrankfurter. Wir leben hier gerne, wir mögen unsere Stadt, wir haben da eine Leidenschaft für, wir bringen uns in so viele Initiativen und Sachen ein. Und selbst wir sind gut informiert, haben Kontakte. Wir wissen auch nicht immer, wohin. Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt. Ja? Also wir wissen dann manchmal auch nicht, wie wir uns jetzt auch helfen können, wenn wir Dinge noch vielleicht verbessern, verändern wollen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, da kann man durchaus nochmal drüber nachdenken. Mhm. Weil wie geht es dann vielen anderen, die vielleicht das auch nicht mal haben? Und ja, also ich sehe uns da schon so ein bisschen privilegiert. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr als Zuhörer vom Podcast da uns auch nochmal Feedback zukommen lasst, wie ihr das denn seht und was ihr vielleicht noch für Ideen habt. Weil das ist auch wieder so eine Sache, so gemeinsam sind wir schon stark. Und ich persönlich bin zumindest auch nicht bereit, da jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, weil es gerade halt irgendwie nicht ideal ist, sondern ich bin da positiv und möchte halt hier wirklich meinen Beitrag auch leisten für die Stadt.
Ja, so. Jetzt halte ich aber die Klappe. Nö, das ist doch eine feine Angelegenheit. Bevor wir jetzt nochmal zum letzten Thema kommen, jetzt überfalle ich euch, aber Jürgen, du hast mir letztens einen Link geschickt zum zentralesfundbüro.com. Das ist ja auch so eine Sache, die irgendwie aus Frankfurt kommt. Ist ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich habe mir das gerade mal näher angeguckt. Kannst du dazu noch näher was sagen?
Ja, das ist ein Projekt von einem Kollegen, der uns beim Webmontag mitmacht. Der hat sich das überlegt, dass er das als Geschäft machen möchte, weil er irgendwas verloren hatte. Und bietet dann quasi so einen Suchdienst an, weil er meinte, die ganzen Fundbüros, die es gibt, die sind alle offline. Da gab es gleich mal beim Radio so einen Mitschnitt von dem Anrufbeantworter des Fundbüros, wo der Typ da im weitesten hessisch oder frankfurterisch dann, ja, sie haben was verloren. Schon total sympathisch. Ja, du fandst das super, ja. Das war schon sehr lustig, ja, aber jedenfalls, bei sowas findest du natürlich deine Sache nicht wieder, ist ja klar. Mhm. Oder höchstens einen Regenschirm. Oder was auch immer, jedenfalls. Ich hatte auch eine Bekannte, die hat irgendwann mal ein Handy gefunden, ein iPhone gefunden zu Silvester. Und da habe ich das bei Twitter geschrieben, ob jemand ein iPhone vermisst. Und dann kam gleich sofort die Antwort, wenn ich das nicht sofort melden würde, wäre es eine Fundnachschlagung.
Ja.
Das ist so, dann würde ich schon gar keinen Bock mehr, was zu melden.
Grandios.
Ja, weil du erstmal wieder eins reinkriegst, ja.
gleich eins aufs Maul. Ja,
erstmal besser wissen. Auf jeden Fall. Dieses Fundbüro ist also eine feine Sache, da kannst du, glaube ich, auch dann gegen Gebühr, glaube ich, einen Fundauftrag, einen Auftrag geben.
Okay.
Und was die gemacht haben, die haben einfach alle Fundbüros abgeklappert online und Fundmeldungen und bieten das dann, glaube ich, Hotels an oder so, dass sie quasi sagen, okay, dass sie sagen, cool. Okay, ich habe meinen Laptop in der Firma irgendwo vergessen oder so, dann kannst du so einen Suchauftrag rausgeben und die machen das dann. Also das ist so die Idee dahinter. Die Idee ist echt ziemlich cool, finde ich, weil das ist so eine Nische, die es noch nicht gibt.
Ja.
Und eine Dienstleistung, und ich meine, diese ganzen Online-Geschichten sind ja alle so Dienstleistungen, also wenn es ein Pizza-Service ist oder jemand putzt bei dir durch, also es gibt ja immer, also das ist ja, die meisten Geschichten, die gut laufen, das sind ja alle so Dienstleistungen, ja.
Ja, aber ich finde es klasse, also wie gesagt, du hast mich da letztens darauf aufmerksam gemacht und ich finde, es eine interessante Idee, kommt auch aus Frankfurt, kann man dementsprechend gut mal, auch mal bewerben. Ja, in
Fechenheim.
Ja, genau, in Fechenheim auch. Auch wenn es eine Weile dauert,
bis man da ist. Neben dieser Turnhalle, wo die ganzen
Flüchtlinge momentan sind. Genau, ja, genau. Das ist doch super. Also,
und das ist so eine Krieg in dieser Straße da, in der Wächtersbacher Allee, da ist gerade ein neuer Supermarkt gebaut.
Das ist der Kaufland, ne?
Ja.
Grandios.
Meine Hoffnung ist, dass dann irgendwann mal die Straße da berührt wird.
Da gibt es übrigens auch ein Facebook-Event, wenn wir vorhin schon bei Facebook sind, zur großen Eröffnung des Kauflandes. Ja. Ja, gibt es auch schon einige Leute, die dran teilnehmen, habe ich schon gesehen. Also vielleicht gibt es da Wurst zum Sonderpreis oder so, wenn es eröffnet. Ja,
neben diesem Wilhelm Brandenburg da.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich merke schon, zentrales Fundbüro läuft dem, wie hieß der, Karl Dall, den Rahmen ab, also den Weg ab im Endeffekt. Also Kofferhofer gibt es ja schon leider lange nicht mehr. Das war mal früher eine Sendung, die ich ganz gerne geguckt habe. Also demnächst muss ich beim zentralen Fundbüro schauen, wenn ich irgendwie welche Koffer finden will, die mir vielleicht selber können. Insofern macht es keinen Sinn, was ich gesagt habe. Das war lustig. Hey!
Gut. Ja. Das Mikrofon läuft, du kannst alles reinsprechen.
Das mache ich auch ganz gerne, deswegen rede ich einfach. Ja. Sehr sympathisch. Ja, so muss es sein. Ich glaube eigentlich, wir haben eigentlich fast unsere Themen heute abgearbeitet. Ne?
Ja. Dafür machen wir das ja auch hier, damit wir quasi als logopädische Sprachtraining.
Also, ist immer für mich ein bisschen schwierig, weil ich so weit weg am Mikrofon bin. Normalerweise bin ich näher dran.
Wir sind ja auf die Schreihälse, wir müssen ja uns davon entfernen. Aber vielleicht können wir ja noch sagen, im nächsten Jahr wird es richtig spannend mit unserem schönen Podcast. Wer bis hierhin zugehört hat, der wird belohnt mit einer Information, die noch top secret ist. Wir werden nämlich auch live erscheinen mit einem noch nie dagewesenen Format für Frankfurt auf jeden Fall. Mhm. Keine Ahnung, also zumindest seit ich hier in Frankfurt existiere nicht. Und ja, da könnt ihr uns dann live und in Person erleben und ihr könnt auch mitmachen. Aber mehr dazu werden wir demnächst auf unserer Seite ankündigen. Mhm. Also watch the space. Ja,
aber wir machen das dann mit Audio, oder? Oder mit Video auch?
Nein,
da gibt es... Livestream.
Livestream gibt es definitiv nicht.
Es gibt keine Videos, kein Livestream.
Wir werden es vielleicht aufnehmen.
Also Video-Livestream.
Oh, miss out. Es wird einfach nur eine Live-Veranstaltung sein, wo ihr kommt oder nicht kommt, aber ihr habt keine Chance, es nachträglich noch irgendwo anders oder zu Hause ganz bequem auf eurem schönen, kuscheligen Sofa zu erleben.
Nur wenn du jetzt Frankfurter bist und sagst, ich habe da diese Typen, die da in diesem Podcast sitzen, die sind ja eigentlich alles voll Idioten, die labern nur Scheiße. Ich weiß es besser. Wie kann ich mich da beteiligen? Oder wie kann ich dann auch dabei mitmachen?
Im Endeffekt haben wir ja eine Website.
Genau.
Ja.
Und,
wie heißt die nochmal, Jürgen? Kannst du es auch ganz gut?
Ja, ffm365.de.
Ja, genau.
Genau, und dann einfach Kontakt aufnehmen. Und wir werden dann auch bestimmt den einen oder anderen mal spezifisch einladen, dass er sich dann mal zu uns gesellen kann, um uns seine Meinung oder ihre Meinung zu sagen.
Kann sich durchaus kritisch äußern, kann sich durchaus kritisch äußern.
Genau, das soll auch keine Kuschelveranstaltung werden, sondern das soll eine interessante, angeregte und unvorhersehbare Veranstaltung sein.
Genau, und in den nächsten Tagen, nächsten Wochen
veröffentlichen wir Informationen dazu.
Unter live.ffm365.de. Da wird noch einiges passieren. Wir haben ja auch wahrscheinlich vor Weihnachten, das ist so mein optimistischer Plan, nochmal einen Podcast. Da werden wir noch weitere Informationen.
Weihnachtspodcast, den
machen wir. Das ist so geil. Ich hab's dir nicht gesagt und alle gucken gerade komisch.
Das Weihnachtspodcast dann, wenn wir nach mehreren Gläsern Glühwein.
Ja, genau, das ist unser Plan.
Wir werden uns jetzt sowieso. Wir nehmen einfach das mobile Mikrofon mit, was ich habe.
Ja, genau.
Dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt und fragen einfach Leute nach ihrer hier zum Thema.
Das ist eine Idee. Es ist sowieso, ich meine, hallo, wir haben jetzt Weihnachten bald. Ich werde mich sowieso jetzt jeden Tag heillos mit Glühwein betrinken. Und dann werden die Podcasts noch lustiger, ja?
Wir werden es dokumentieren.
Ja,
aber
nicht bei Instagram oder
falls
so.
Falls ihr auch irgendwelche Themenwünsche oder Vorschläge habt, worüber wir uns mal hier unterhalten sollten oder so, schreibt uns und wir nehmen das gerne auf und ignorieren das gegebenenfalls.
Im Zweifel auch das. Aber ihr wisst ja, es gibt
aber immer... Aber völlig transparent ignorieren wir das dann.
Das ist ja vielleicht auch intransparent, vielleicht lassen wir das wegfallen wie irgendwie eine russische Regierung. Das hat aber jetzt damit nichts zu tun. Die lassen ja andere sagen, naja. Wir haben ja noch eine letzte Kategorie und zwar ist es die dümmsten Profilsprüche. Ja.
Und Marvin, was hast du heute für uns dabei?
Also ehrlich gesagt habe ich nichts ganz Spezifisches, aber mir fällt ja doch immer relativ viel auf, wenn ich durch dieses Internet brause. Und mal so eine ganz grundsätzliche Unart ist eigentlich, was soll denn eigentlich immer nur privat hier? Ja, das steht dann immer, bei Twitter steht ja nur privat hier. Ja, was sollst du denn sonst machen? Wenn du für Tagesschau twitterst, dann bist du unter tagesschau.de. Aber wenn du halt unter deinem Namen twitterst, twitterst du doch unter deinem Namen oder was soll
ja,
das?
Ja, aber wir hätten auch jetzt den ganzen Podcast abkürzen können und nur um dieses schöne Thema zu diskutieren, weil ich das wunderbar gerne mag. Also dieses Thema Twitter-Profile, die sowas von bescheuert sind, da hätten wir ewig drüber labern können. Stattdessen machen wir es am Schluss, wo wir 5 Minuten kurz noch darüber einschnacken, anstatt vorher nicht über Politik labern müssen. Ich habe nämlich heute auch reingeschrieben, dass ich der Leiter Unternehmenskommunikation bin von meiner imaginären Firma. Und dass ich natürlich nur privat hier sein.
Ja.
Und dass ich aber für Beratungsleistungen eine Rechnung schreibe. Das habe ich alles in Twitter wieder reingeschrieben, weil ich dachte so, naja, okay, muss sein. Ne?
Ich glaube, wir haben so ein Thema fürs nächste Mal, weil wir haben ja jetzt auch neulich gesehen, dass da irgend so ein komischer Vogel so sich als Schmuck-Eremit bei uns bezeichnet hat.
Also das ist eine offizielle Berufsbezeichnung, ne? Nein.
Also da können wir ja nochmal in Ruhe drüber diskutieren.
Ja.
Beim nächsten Mal.
Aber ihr seht es ähnlich kritisch wie ich, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dieses mit Privat hier, das geht mir sowas so, also das ist sowas von bescheuert. Ja. Natürlich ist es die private Meinung, was denn sonst? Die für deine Firma, aber was in deiner Firmenhandel verstecken.
Und dann?
Also das ist so dumm, das ist genauso wie zu sagen, Retweets are no endorsements, weißt du, so,
ja.
Das ist auch, also es ist so hohl, ja, es ist so, eigentlich ist so ein... So
bitte
ein,
erklärt ja. mir Twitter, was ja. soll das? Ich meine, ganz ehrlich, Captain Obvious strikes again oder was, ne? Ja. Und dann auch, was ich auch letztens wieder gelesen habe und habe ich mir gedacht, scheiße, Mann, da nennt sich einer, ne, in seiner Profilbio, Bundeswortwitzender, denke ich mir... Mann!
Ja, du. Das ist hier der Beauftragte für Online-Bespaßung. Ja. Für kurzzeitige Online-Bespaßung. Ja. Kurzfristige.
Kurzzeitige ins Gesicht-Bespaßung. Ja. Meine Güte. Habt ihr denn noch was?
Ja,
ich habe also jetzt meinen Zettel weggeworfen.
Ich folge ja auch vielen Leuten aus dem Ausland und die haben halt nicht so witzige, also diese so witzige Profile, Sprüche bei Twitter drin. Aber die haben auch teilweise so irgendwie Fake-Namen. Ich stehe mit meinem richtigen Namen drin. Hm. Wo ich mir immer denke, will ich das eigentlich? Oder denke ich mir auch, fuck you, das Leben ist zu kurz. Und bevor mich dann meine Schwester anschreit und sagt, was schreibst du da alles ins Internet rein? Ist ja furchtbar. Kann ja jeder wissen. Denke ich mir, ja, du aber mit deiner WhatsApp-Gruppe, ja. Das ist genau viel schlimmer, ja. Und heute habe ich mir überlegt, diese Zeitdifferenz zwischen dem, was wir bei Twitter durchscheren und dann, wenn es irgendwie als Videolink bei WhatsApp erscheint, also zum Beispiel das Video heute von Jan Böhmermann mit diesem Ich hab Polizei, weißt du? Was mir jetzt in Fechenheim gedreht wurde, so wie es aussieht. Diese Zeitunterschied, also dieses Delta-Zeit, ist genau die Unterschied, der Unterschied zwischen, also die Differenz zwischen uns und diesen Offlinern. Also die Offliner sind für mich die Leute, die diese ganze Online-Welt verteufeln, aber dann bei WhatsApp alles durchscheren.
Ja.
Was wir schon irgendwie vom halben Jahr irgendwo durchgeklärt haben.
Ja, das ist ja sowieso, du siehst ja eigentlich fast regelmäßig, ne? Also dass irgendwie auf den Plattformen als schneller erscheinen und dann bei Facebook oder so, was früher irgendwie so StudiVZ war, oder so ein Witz oder so WKW, da hast du es immer ganz gut gesehen, weißt du, da gab es Plattformen, die vielleicht noch ein bisschen dynamischer waren und dann ist irgendwie die Großmutter dann mit bei WKW draufgekommen oder ja, sowas. Ja. Also das gibt es ja zum Glück nicht mehr, ist ja heute von RTL geschluckt, aber du merkst schon und jetzt halt WhatsApp oder so. Ne? Da kriege ich auch regelmäßig irgendeinen Rotz geschickt von irgendwelchen semi-bekannten Freunden, wo ich dann auch nur denke, meine Güte, das habe ich vor einem halben Jahr schon gesehen.
Ja. Ne? Und wie reagierst du darauf? Also wie reagierst du, wenn die Leute bei jemandem, haha, ich habe was gesehen, das ist witzig, wie reagierst du? Eigentlich, das sind so Tipps.
Kommt drauf an, wenn es meine Eltern sind, dann reagiere ich schmunzelnd. Ja, ne, danke.
Wollen wir das nicht das nächste Mal diskutieren?
Nein. Ich will was sagen.
Das ist gerade ein interessantes Thema.
Das ist ein super Thema, was wir nämlich viel länger diskutieren sollten.
Aber nicht mehr weiter.
Doch. Es ist so, wenn ich zum Beispiel was meiner Mutter was zeigen möchte, meine Mutter ist 72, die sitzt zu Hause mit ihrem iPad auf dem Sofa, macht nebenbei, arbeitet sie noch als Deutschlehrerin, Deutsch als Fremdsprache und dann hört sie, wenn ich irgendwas sagen möchte, ja, ich habe irgendwas Leckeres gekocht, dann sagt sie, schickt sie mir nächstes Mal zurück, habe ich schon mal gesehen bei dir im Instagram. Und ich denke, wie geil, meine Mutter, weißt du?
Du hast einfach deine Mutter nicht unter Kontrolle.
Das ist doch total cool.
Aber eigentlich ist
total cool, geil, dass sie das in ihrem Alter noch sieht alles und ich weiß besser Bescheid als meine Schwester.
Ja, aber genau da, so wenn meine Mutter mir halt was schickt, okay, was ich schon seit einem halben Jahr kenne, sage ich ja ganz nett und alles lustig, aber wenn es halt Leute sind, die vielleicht in meinem Alter sind, dann ignoriere ich das knallhart, weil ich es einfach peinlich finde, dass die es mir jetzt nach einem halben Jahr schicken.
Ha, bist du dumm, habe ich schon gesehen, bist du doof oder was?
Gehe ich hin und schlag sie.
Ja, kannst du nicht machen. Also, wie reagiert man da?
Genau, wie ich es gesagt habe.
Ja, ignorieren.
Ja. Aber gut, wir kommen wieder vom Thema ab, ich merke schon, ich werde schon hier skeptisch angeguckt. Habt ihr denn noch irgendwelche lustigen? Ich meine, ich hab echt mein ganzes Xing-Dingsbums durchgeguckt, aber die gibt keine mehr. Die sind alle nicht mehr lustig. Die waren davor schon merkwürdig lustig und da ist jetzt auch gar nichts mehr lustig. Bei euch auch nichts, ne? Ihr seid auch unlustig. Ihr wollt heim.
Ich habe noch eine Sache, habe ich noch. Aber wir wollen, und zwar bei LinkedIn, da gibt es ja mal dieses, wo dich jemand nach diesen Eigenschaften endorsen kann. Also unterstützt, wo jemand sagen kann, du, Karl-Heinz, Peter, der kennt sich aus mit dem Thema so und so. Und dieses Themen, die bei mir unterstützt, ich werde immer für irgendwelche Themen unterstützt. Also zum Beispiel bei mir, der, also am meisten Unterstützung bekomme ich immer für das Thema Sustainable Development, ja? Also nachhaltige Entwicklung. Und ich weiß echt nicht, was das sein soll. Und ich habe auch echt keine Ahnung von nachhaltiger Entwicklung, weil das totaler Bullshit ist. Und trotzdem wäre ich dafür, dass es so nach dem Motto so, also da werde ich unterstützt, ich weiß aber nicht, was das eigentlich bringen soll. Und deswegen diese ganze sich gegenseitig da Expertise zusprechen, ist eigentlich totaler Bullshit, ja. Und deswegen ist die Frage, was bringt das eigentlich überhaupt, wenn das so keinen Wert hat im Grunde. Und von Leuten, die mich nicht kennen, die wissen, dass ich sowas nicht mache. Ja, dass ich andere Sachen mache. Und für die Sachen, die ich gut mache und die ich gerne mache, werde ich überhaupt nicht supported.
Ja, das bietet ja Xing ja auch an, ne? Also die haben ja auch diese Funktionalität, keine Ahnung. Ich halte das alles für einen Riesenhaufen Bullshit. Also Xing, LinkedIn, das ist alles so. Ja, aber das findet einfach nicht in meiner Welt statt. Was nicht heißt, dass es in andere Leute Welten stattfindet und auch relevant ist. Also für mich ist das total. Und ich meine, ja, sicher. Ich meine, das sagt ja schon alles, oder? Also ich meine, wenn du für ein Gebiet endorsed wirst, von dem du nicht mal weißt, was es bedeutet in Wirklichkeit, sagt das ja alles über die Qualität dieser Endorsements. Ja,
also ich weiß schon, was bedeutet, nur es ist halt so wischiwaschi, ja. Also es ist so, ja, klar. Es ist so ein Bullshit-Dings, ja. Was eher in diese Corporate Communication passt irgendwie.
Ja. Ja, deswegen. Also ich würde darauf halt nie was geben. Ja. Völlig uninteressant.
Na gut, ich denke, dann haben wir es für heute eingetütet. Es gibt keine lustigen Sprüche mehr. Wir müssen an unserer lustigen Sprüchekompetenz eindeutig arbeiten.
Das liegt daran, weil wir Pause gemacht haben während des Podcasts.
Nein, wir waren nicht. Doch,
alles live.
Das ist alles live. Nein, was du gerade hörst, das kommt gerade durch deinen Podcatcher, ist alles live.
Ja. Wir haben ja Pause gemacht. Wir haben uns erstmal schön einen Kasten Bier genommen und dann haben wir erstmal leer gesoffen, damit wir über die ganzen Themen reden können. Und dann haben wir weitergemacht.
In der Zwischenzeit hat mir der Jürgen von seinen intimsten Details mit seiner dritten und vierten Ex-Freundin erzählt, ja. Aber das können wir euch leider. Es war nicht schön, aber selten, ja. Das können wir euch diese Woche nicht mehr erzählen. Aber wenn wir demnächst wieder da sind, dann vielleicht, wenn es besonders wieder Anfragen gibt, könnten wir darüber reden.
Ja? Weil das wieder ausschneiden, das ist Schwachsinn.
Ich finde das total realistisch. Meinst du, das stimmt mit der dritten und vierten Ex-Freundin stimmt nicht? Nein, Spaß. Also, darüber wird er nie sprechen. Alles klar. Ich denke, twittern wir das jetzt ein und bis bald.
Wir twittern das jetzt ein.
Tschüss.
Tschüss.